Footballerei College Show.
Moin, moin, servus, grüezi, konnichiwa, alle miteinander zu einer neuen Runde der Footballerei College Show mit mir am Start. Erneut der frisch geschminkte Coach Duan.
Hello, grüß euch. Wieder dabei, frisch und munter.
Und der noch so junge, dass er keine Schminke braucht. Immo.
Moin, grüß euch.
Ja, moin auch von mir. Wir haben wieder eine Menge zu quatschen. Auch das letzte Wochenende gab wieder ein paar Upsets oder auch ein paar Statement-Wins. Es gab mal wieder eine Coach-Entlassung, wie jede Woche. Und da haben wir uns auch gedacht, dass wir euch da mal ein bisschen mitnehmen wollen. Aktuell sind 12 Unis, die einen Head-Coach suchen zur neuen Saison, bis jetzt. Und wir wollen A, natürlich mal alle 12 nennen und B, spinnen wir einfach mal jede Menge Namen, die da so im Rennen sind. Teilweise natürlich für, keine Ahnung, bis zu Handvoll Jobs, wo man manche Namen liest. Lassen wir uns überraschen. Aber erstmal fangen wir natürlich wieder an mit unserer Recap-Session. Und das erste Spiel haben wir auch euch vorgestellt in der letzten Folge. Texas beats Vanderbilt. Und das war am Ende tatsächlich nochmal sehr, sehr spannend. Aber eine lange Zeit war das tatsächlich ein Beatdown von Texas und wahrscheinlich das beste Spiel, was Texas die Saison für zumindest 3,5 Viertel hingelegt hat, inklusive ihrem vielgescholtenen Quarterback. Wie habt ihr es gesehen?
Oh, ich habe es mit viel Spannung gesehen. Ich habe reingesappt und habe gedacht, was passiert denn hier? Arch Manning spielt Hammer und was ein Beatdown. Also ich fand wirklich, der Anfang, das war ja wirklich dieses Beatdown im ersten Quarter, 17 Punkte, out of the gate. Man hat direkt einfach losgelegt. Man hat wirklich zack, 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 Spielzug für Spielzug für Spielzug. Einfach, man war routiniert. Ich hatte das Gefühl, als hätte man sich wirklich so diese Kritik der ganzen letzten Wochen zu Herzen genommen und alle möglichen Stellschrauben, die es bei Texas gab, da hat man einmal wirklich angezogen und Lecks gefixt und. Und ich glaube, Vanderbilt war so ein bisschen noch auch siegestrunken vielleicht von der Woche zuvor. Wer weiß, ob sie Texas ein kleines bisschen unterschätzt haben und ob man da auch noch so einer Welle geritten ist von diesen LSU und Missouri-Siegen, wo man ja jetzt mit LSU dann im Nachhinein noch diskutiert kann, ne? Wie, wo, was war da eigentlich los? Also, ja, und dann aber trotzdem zum Ende. Ich war sehr, sehr begeistert. Also, ich hab das mit einem Freund von mir auch geguckt und dann habe ich dem so ein bisschen Football natürlich erstmal erklären müssen. Dann meinte ich so, ja, pass mal auf, hier Diego Pavia, das kann ich ja gar nicht erwarten. Also, das hätte ich ja nicht erwartet, dass der so am Anfang, sage ich mal, nicht in den Flow kommt, beziehungsweise sein Team einfach nicht in den Flow kommt. Und ich meinte aber auch, das ist jemand, der möchte nicht verlieren, der lässt das auch nicht zu, der weigert sich immer wieder dagegen. Und genau in dem Moment im vierten Quarter zieht er nochmal an und das war wirklich eine Individualleistung auch vom Vanderbilt-Quarterback, dass am Ende der Score überhaupt so nah war, weil einfach mal 21 unbeantwortete Punkte im vierten Quarter zu machen, das musste er erstmal schaffen. Das ist nach wie vor, trotz allem hat er sich am Ende nochmal die Show gestohlen, obwohl es eigentlich bis dahin ja dieses Arch Manning Redemption Game war, wo er endlich mal aus seinem Sophomore-Slump aufwacht.
Ja, also ich fand auch, dass Texas da losgelegt hat wie die Eisenbahn. Und ich fand auch, Arch Manning hatte, ich glaube, sein bestes Spiel dieses Jahr nach meinem Empfinden. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dass Texas, man sagt ja immer, Texas hat Vanderbilt nicht geschlagen, sondern Vanderbilt ist einfach nur, they ran out of time. Die hatten einfach nicht genug Zeit. Ich glaube, wenn das Spiel 5 Minuten länger läuft, dann gewinnen die das sogar noch. Also die hatten ja noch einen 21-Punkte-Run im vierten Quarter auf den Schultern von Pavia. Also Diego Pavia war da wieder wie entfesselt, Leading Rusher, Passer sowieso. Und ich bin immer noch beeindruckt von dieser Urgewalt, die dieser Spieler, dieser ja nicht greatest athlete on earth, was der da zustande bringt, ist schon interessant. Ich fand auch sehr interessant, dass Texas sehr intelligent gespielt hat, haben die Defense von Vandy, die auch mitmacht und einen großen Anteil hat an dem Erfolgen dieses Jahr, dass die nicht so gut aussah in diesem Spiel. Wo man in den letzten Spielen und in den anderen Spielen immer gesagt hat, ja, Pavia, aber auch die Defense ist richtig, richtig gut und spielt frei auf. Gegen Texas, die mit einer schwachen Offensive Line, wir sagen ja alle, wir kritisieren ja Texas seit Woche 1, dass die O-Line, ja, komischerweise eben, das waren eben alles Transfer-Leute, die sie geholt haben und die waren halb so gut, wie sie gedacht haben. Und jetzt hast du die Problematik, dass die nicht gut sind. Gut genug für Vanderbilt und haben die im Angriff dominiert. Die Texas hat dominiert im Angriff. Arch Manning stark gespielt. Wisner ist sowieso für mich einer der Top-Running-Backs. Obwohl er nur 70, 75 Yards hatte, ist er trotzdem immer ein Unruheherd. Ich fand auch, Defense wären die nicht so stark, wären die eingeschlafen in der ersten Hälfte, dann zweite Hälfte, ein bisschen mehr zu ihrem Potenzial gespielt. Und dann war es aber schon zu spät. Da war dann der Vorstand, der Abstand, der ja schon im ersten Quarter, also es war 24 Punkte, hatten die ja innerhalb kürzester Zeit, Texas, war das dann schwer einzuholen gegen eine gute Defense von Texas. Das muss man dazu sagen, die haben lange, lange gut gehalten mit Hero Kanu, dem deutschen D-Tackle da drinne, und das wirkte schon alles richtig, richtig gut und spielten mit Spielfreude. Aber im vierten kam dann die Wahrheit und Diego ist eben einfach auch ein Wahnsinniger. Und dann haben die da echt das nochmal eng gemacht. Aber man hat gemerkt, als sie dann die 31 Punkte machten, dass sie einfach out of time sind. Die haben einfach nicht mehr die Zeit gehabt. Aber tolles Spiel. Texas hat früh gezeigt, und Steve Sarkisian, der Head Coach, dass sie eben, das war wichtig auch für ihn und für das Programm, weil alle haben wir natürlich darauf geschielt, dass da jetzt der nächste Upset kommt, den Vanderbilt da praktiziert. Und es ist eben nicht passiert.
Ja, ich fand vor allen Dingen, das Spiel hätte er noch kippen können. Der Onside-Kick nach dem 31, der ist ja den Texas-Spieler durch die Hände geflutscht und er lag da, der Mann lag im Feld. Und Wendy konnte ihn aber erst, als er dann das ausgerollt ist, quasi sichern. Also das war eine Millimeter-Geschichte. Und ich glaube, sonst hätten die das Ding wirklich noch gedreht. Da waren ja noch über 30 Sekunden auf der Uhr. Das ist ja im College-Football bekanntlich noch eine Welt. Nee, es waren eben diese zwei Welten, ne? Das große Texas, das endlich das erste Mal in dieser Saison, fand ich, gezeigt hat, was alle die ganze Saison erwartet hatten. Und auch ein Arch hat wirklich abgeliefert. Ja, klar, dieser erste First Play of the Game, 75er Touchdown Pass, das war ja jetzt keine Granate in Triple Coverage und bla, sondern das war, ne? Ein Backwards Pass und der Running Back ist einfach durchgedreht. Aber insgesamt wirkte er sehr settled. Die O-Line wirkte das erste Mal auch, ich glaube, das hat Sarkisian nach dem Spiel auch mal gesagt, das war das beste Spiel in der O-Line. Und dann hast du aber eben, wie Ivo schon gesagt hat, dann hast du diesen Dog, der einfach nicht aufgibt, der einfach immer wieder versucht und der dann die Jungs echt noch in einem längst verloren geglaubten Spiel zurückbringt. Fand ich größten Respekt, aber es ist auch irgendwie so gekommen am Ende vom Ergebnis her, wie ich es erwartet habe. Ich dachte, Texas gewinnt das Ding und ist damit auch weiterhin noch richtig gut im Playoff-Rennen. Also so, sie waren ja schon fast abgeschrieben und eine weitere Niederlage sollten sie sich nicht leisten. Da kommt aber mit Texas A&M noch ein ganz dickes Ding am Ende der Saison. Aber sie haben sich auf jeden Fall nochmal angemeldet in Sachen Playoff. Und für Vanderbilt wird es nicht leicht, denn die müssen ja auch noch gegen Tennessee. Ja, es war auf jeden Fall, es war ein geiler Fight. Aber es war nicht der einzige. Wir hatten ja auch noch ein weiteres Spiel, wo es auch um viel schon ging. Oklahoma gegen Tennessee in Tennessee. Tennessee in ihren geilen schwarzen Outfits, die sie ja gerne dann mal so um die Halloween-Zeit rausholen. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht davon, wie Oklahoma das gehandelt hat. Und das, also ich dachte, Tennessee gewinnt es. Und Oklahoma-Saison, weil die letzten Wochen sah es so ein bisschen aus, als wenn ihnen die Saison so weg aus den Händen gleitet. Aber nein, sie gewinnen. Und sie gewinnen, finde ich, auch durchaus souverän und schieben Tennessee damit. Die Chance auf die Playoffs ist wahrscheinlich jetzt 0,1% oder so ähnlich. Oklahoma hat sich tatsächlich noch, irgendwie am Leben gehalten. Die dürfen sich auch nichts mehr leisten, völlig klar, aber die sind noch gerade so am Start.
Ja, es ist wirklich, ne? Also es ist eine Oklahoma Lifeline auf der einen Seite, Tennessee wahrscheinlich auch einfach, also die kann man aus den Playoffs rausrechnen, alleine dadurch, dass sie halt SEC-Niederlagen haben, ne? Die haben gegen Georgia verloren, die haben gegen Alabama verloren, jetzt Oklahoma, das ist also die Chance, irgendwie noch über die SEC in die Playoffs reinzukommen, über diesen eingesetzten Seed, den du ja als Automatic Bid Conference Sieger hast, das ist vorbei. Das ist und Oklahoma, ja, das ist die Lifeline, ne? Also die haben sich da einen Schlagabtausch geliefert, beide Teams. Ich finde, John Mathieu ist immer noch nicht so ganz hundertprozentig fit. Also ich finde, da fehlt mir so ein bisschen was. Ich glaube, das ist einfach, der wird auch nicht mehr diese Saison, also diese Leistung am Anfang, die er am Anfang der Saison hatte, wirst du nicht mehr wachrufen, weil du brauchst eine bestimmte Recovery-Zeit eigentlich nach so einer Verletzung, wie er sie hatte. Aber die wissen halt, ohne den Jungen können wir nicht. Und deswegen, glaube ich, ist er da einfach zur Not auch voll gepumpt und wird sich da durch die Saison durchkämpfen. Also mit absoluter, ja, Zähne zusammenbeißen und. Ich finde, man sieht es auch so ein bisschen, dass sie ihr Laufspiel viel mehr reinbringen, auch ihn selber rushen lassen. Ich finde, man merkt so, die Oklahoma hat auch seinen Gameplan verändert. Ich finde, das tut ihn teilweise sehr gut, weil das halt jetzt natürlich schwer ist, du musst dich seit dieser Verletzung, seit eigentlich ja Texas und so, musst du dich umstellen. Also du musst ganz anders inzwischen gegen Oklahoma spielen, als es noch am Anfang der Saison war. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen geholfen, dann so ein eher lastiges Tennessee da zu schlagen. Und dann auf der anderen Seite, ja, bitter seitens Tennessee, auch mit 2 Interceptions. Ja, so gibst du dann halt am Ende die Spiele außer Hand, auch ja, 2 Fumbles verursacht. Ja. Und. Ich glaube, da waren auch viele Fehler einfach dabei seitens Tennessee. Man hat so selber sich auch ein Bein gestellt.
Ja, untypisch auch für Tennessee. Ja. 27 Punkte ist, die sind ja bekannt dafür, die Volunteers, dass sie eben eine explosive Attacke haben, dass sie eben wirklich den Ball wirklich downfield pushen. Und 2 Interceptions, wie du sagst, ich fand die Defense von Oklahoma, die ja eine gute Defense ist, hat auch ganz gut gespielt, obwohl man, wenn man jetzt da fast 400 Yard Passing sieht. Aber das ist normal bei Tennessee. Tennessee ist eben extrem aggressiv downfield und spreaden das Field und kreieren eben auch sehr viel Space durch ihr Alignment. Die machen eben sehr viel Kram, der sehr unangenehm ist. Aber Aguilar hat da natürlich mit den Turnover ihnen Bärendienst erwiesen. Und das ist alles, was Oklahoma brauchte, waren eben mehr Possessions, den Ball in den eigenen Reihen halten. Weil der Trick ist, dass du den Ball in den eigenen Reihen hältst und jeder Turnover killt Tennessee, wenn der Ball nicht bewegt werden kann und nicht Punkte generiert werden kann. Und unter 30 halten ein Team wie Tennessee, ey, Hut ab. Ja, ist Venables Defense, glaube ich, Brent Venables. Das hat das wieder bewiesen, dass er eben auch ein guter Mann ist. Obwohl die Statsline eben vielleicht eine andere Sprache spricht, ist das Ergebnis aber ein klares. Und sie haben Schritt für Schritt mitgehalten, was viele vorher gesagt haben, was nicht passieren wird. Oklahoma kann nicht in dem Tempo wie Tennessee mithalten. Aber wenn du dir Scoring per in den Quarters anschaust, sind sie Step by Step mitgelaufen und haben natürlich sozusagen jedes Aufkommen von Tennessee haben sie darauf geantwortet. Und das ist natürlich dann der Grund, die Grundlage dafür, dass du dich schadenfrei hältst. Und war ein schweres Spiel, ja, und dann auch noch in Tennessee, das muss man Oklahoma lassen, Hut ab. Ja, schwerer Gang, klasse Sieg.
Ja, und dann hatten wir das Topspiel in der Big 12, das am Ende nicht so wirklich top war, sondern doch überraschend einseitig. Die Utah Utes zerstören Cincinnati 45-14. Cincinnati bis dahin, ja, eine der Cinderella-Stories dieser Saison. Aber in Utah, wie sagte Quarterback Alex Smith vor dem Spiel, die haben in so einer Atmosphäre noch nicht gespielt. Ne? Cincinnati macht einen tollen Job und ist ein geiles, junges Team und hat auch den Quarterback in Sorsby hervorgehoben, meinte, über den werden wir auch bald noch an Sonntagen reden. Aber in dieser Atmosphäre, in einem Night Game, werden sie einfach untergehen. Und es ist genauso gekommen. Es war statistisch gar nicht so unterschiedlich, aber Utah war einfach wahnsinnig effizient und ja, wie habt ihr das Spiel erlebt?
Thema wieder Turnover. Ja, ist natürlich 2 Lost Fumble. Du hast da noch eine Interception dabei. Und Utah ist eben, wir wissen, dass Utah knuffig ist. Also Utah ist ein super Team. Also ich habe das immer gesagt, dass die gut sind. Die sind nicht umsonst da, wo sie sind. 7-2 jetzt. Sieg-Niederlage-Verhältnis. Und das ist auch wieder ein ganz schwerer Gang für Cincinnati gewesen, die natürlich sich grämen müssen jetzt, weil das ist natürlich eine 45-14 Niederlage. Ist schon ein Paket, das muss man dazu sagen. Und dann auch wirklich ist Utah relativ schnell weggezogen mit 24-7 in der ersten Halbzeit. Dann gleich nochmal 14 Punkte rauf im dritten Quarter. Dann war die Messe gelesen. Ja, das dann war vorbei. Also da war dann für mich dann auch der Moment umzuschalten aufs nächste Spiel. Aber ich war nicht überrascht von der Art, wie Utah spielt. Die Utes sind unangenehm zu spielen. Die sind auch schon, erinnert euch an die Schlacht mit BYU und all diese anderen Teams, mit denen sie sich hier gemessen haben. Wir haben aber immer gesagt, gute Defense und Laufspiel. Und das macht sie so ein bisschen eindimensional in der Offense. Aber jetzt haben sie fast 300 Yards Passing, 200 Yards Passing und 300 Yards Running. Also relativ ausgeglichen und für ihre Verhältnisse. Und da haben sie einen Haufen Yards amassed. Und Cincinnati war da überfordert in der Defense, das muss man ganz klar sagen. Mit Utahs Art und Weise, wie sie spielen, die sind eben wirklich nicht pretty. Die kommen raus und die hauen dir das Brett vor die Nase und das machen sie wie keine andere Mannschaft. Und das musste jetzt Cincinnati, die mit sehr viel Vorschusslorbeeren in das Spiel gegangen sind und auch eine tolle Saison spielen. Sorsby spielt super, aber am Ende des Tages war das nicht super genug.
Ja, die haben sich da einfach, also Cincinnati hat sich da einfach scoretechnisch zumindest verprügeln lassen. Und das muss man ja ganz klar so sagen. Das ist, ja, da kam die Dampfwalze und da haben sie sich einfach keine Antworten gefunden vor allem. Ne? Also man hat einmal am Anfang im ersten Quarter gescored, man hat im dritten Quarter auch gescored, aber halt, ja, Utah einfach konstant, sind da drüber gefahren. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, für Utah ganz, ganz wichtig, sich da nochmal präsent zu machen, zu sagen, hallo, hier sind wir, involviert uns in der Diskussion, hört auf uns totzuschweigen. Also das ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen das Problem. Da bist du in der Wüste von Utah, da bist du sowieso an der Westküstenzeit und das auch einfach an der Stelle ein Achtungssieg. Ne? Also man hat sich da, nachdem man schon Colorado, die sowieso aktuell platt gemacht werden in der Saison, die nichts zu lachen haben davor, und dann holt man sich nochmal Cincinnati, die sind jetzt, also ich glaube, da startet gerade nochmal ein guter Lauf und man hat sich da gut auch erholt von dieser Derby-Niederlage, die man gegen BYU eingefahren hatte. Und Utah, ganz großes Ausrufezeichen. Die sind halt, hey, wir spielen hier ganz oben nach wie vor noch mit um die Big 12. Das Rennen ist nicht entschieden. Und wäre auch nicht überraschend, wenn am Ende sogar vielleicht ein Utah die Big 12 macht und da dann vorne in den Playoffs mitsteht.
Ich finde, die Big 12 ist wirklich Best Entertainment. Das ist, jede Woche kriegst du dann doch diese Woche wieder bekommen. Houston, da haben wir letzte Woche endlich über sie geredet, dass sie endlich verdientermaßen in die Top 25 kommen. Und dann leisten sie sich wahrscheinlich den größten Bock von allen, gegen ein extrem schwaches West Virginia einfach auch wirklich klar zu verlieren. Was ihre Chancen auf den Titel natürlich extrem mindert. Ja, ich glaube, das wird ein geiler, also mindestens ein Vierkampf bis zum Ende sein. Ne? Du hast BYU, du hast Texas Tech. Utah darfst du nicht abschreiben. Aber ich würde Cincinnati jetzt auch noch nicht abschreiben. Also ich finde die Conference wahnsinnig, wahnsinnig interessant dieses Jahr.
Ja, 5-1 in der Conference. Na? Kannst du nicht abschreiben.
Dann, lass es noch ganz kurz, hatten wir natürlich auch wieder ein paar Upsets. Houston haben wir schon angesprochen, ganz kurz. Die haben ordentlich aufs Maul bekommen. Wer aber auch, ja, so richtig böse vermöbelt wurde, überraschenderweise, ist Georgia Tech. 48 Punkte kassiert gegen North Carolina State. Erste Niederlage der Saison, obwohl, man muss sagen, Haynes King hatte einmal mehr eine Heisman-Performance. Also der allein hat ja über 500 Total Yards gehabt. Ist ja völlig wild, aber es reichte halt nicht, weil die Defense an diesem Tag einfach nicht in den Bus eingestiegen ist. Das war eine krasse Überraschung, vor allen Dingen, um das gleich noch mit dran zu hängen, weil Miami, irgendeiner von euch hat es gesagt, die legen noch ein Ei, die haben ein Ei gelegt und gegen SMU verloren, zweite Niederlage in Folge. Und Georgia hat schon einen Platz im Conference-Finale quasi schon sichern können und dadurch wird auch die ACC nochmal interessant. Gib mir mal euer Take zu beiden Spielen. Miami's Loss, Georgia Tech's Loss.
Ja, erstmal an der Stelle, ich nehme mal Georgia Tech, NC State. Das habe ich ein bisschen geguckt, da habe ich immer wieder reingesappt nebenbei. Da habe ich immer mal wieder rübergekommen, war ich so, warte mal. North Carolina rennt gerade Georgia Tech platt. Also da war ja wirklich gar keine Antwort auf die Rushing Offense. Also auch vor allem Jaden Scott, der Running Back. Man sieht es an den Statistiken. Also man sieht wirklich an diesen Run-Statistiken von NC State, was sie da eigentlich veranstaltet haben mit denen. Also der hatte 24 Yards, 196 Yards overall, 8,2 Average Rushing Yards. Und das, also wenn du das liest, dass jemand, dass ein Running Back bei 24 Carries halt auf 8,2 Average kommt in den Rushing Yards, dann weißt du auch schon, okay, das muss ein hoher Score sein, wenn sich da jemand so platt rennt, jedes Mal wieder, die haben da in der D-Line gar keine Antwort gefunden. Und vor allem am Anfang haben die auch gepennt. Also ich hab insbesondere den Anfang hab ich mit drauf geguckt live und da war ich so, huh, okay, was passiert da jetzt? Und das war wirklich so eine Sache von, da kannst du noch so gut Offense spielen, wenn du einfach in der Defense nicht mitspielst, ja, dann ist es klar, dass du auch mit 36 Punkten noch verlierst. Und da ist NC State, ist denen ganz klar davon gerannt, muss ich sagen. Also wirklich ganz, ganz, ganz klar. Und für mich war Jaden Scott da eine richtige Offenbarung in dem Spiel. Ist ja auch erst ein Freshman. Ja, fantastisch.
Ja, wer hätte das gedacht, ha? Georgia Tech. Hochgehandelt und dann so ein Fall gegen NC State. Conference 2-3 NC State. Ja, ich war genauso überrascht. Natürlich, wenn du natürlich fast, wie du sagst, ein Running Back mit 200 Yards hast, dann ist ja was mit der Lauf-Defense nicht funktioniert da nicht. Und du hast aber auch andere Sachen. Du hast fast 340 Yards Receiving als Team. Also das ist ja nicht nur, dass bei NC State das Rushing so gut war, sondern der ganze Angriff funktionierte. Also ein Totalausfall der Defense von Georgia Tech, die natürlich mitspielen muss. Haynes King hat seine Schuldigkeit getan, hat, wie du sagtest, 400, 500 Yards erarbeitet. Ich frage mich auch immer wieder, wie der wieder aufsteht und weitermacht. Also das ist auch gefährlich, was sie da machen, mit alles auf eine Schulter. Ist wie Vanderbilt, ist wie Diego Pavia. Das ist für mich der Diego Pavia von Georgia, der da einfach, ja, bei da das Spiel lenkt und macht. Und das gibt ja der Trainer auch zu. Der sagt ja, dass wir unsere ganzen Münzen auf den Jungen gesetzt haben. Der ist für mich ein Krieger und wir setzen den dementsprechend ein. Aber frustrierende Niederlage. Frustrierende Niederlage fürs ganze Programm, weil natürlich auch im Ranking schon geliebt so ein bisschen von den Leuten. Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Rankings eben auch sehr kritisiert werden im Moment, weil man ja, ich habe gerade einen guten Bericht gehört von jemandem, der gesagt hat, dass das eben ein Ranking ist, basierend auf Preseason-Sachen. Also dass zum Beispiel in Iowa nicht dabei ist, die bis 2 Minuten vor Schluss Indiana Nummer 2 gerankt im Moment am Rande einer Niederlage hatten und dann aber in Texas ganz weit oben ist oder Notre Dame oder so, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben am Wochenende. Das sind immer so Sachen, wo man Recht geben muss. Das ist subjektiv. Und so eine Niederlage jetzt ist natürlich für Georgia Tech, was sicherlich auf Bonus gelebt hat in den Rankings, da kommen wir sicherlich noch drauf, das wird sie natürlich jetzt killen. Ja, das ist natürlich ein Problem.
Ja, das killt für die auf jeden Fall vieles, vor allem, weil du hast ja eigentlich so ein Cupcake Schedule, muss man ja wirklich sagen. Also wer dann Georgia oder in Alabama oder so, die würden sagen, oh, vielen lieben Dank, die würden auf ihre Knie fallen und sich freuen, so ein leichtes Schedule zu haben. Ich meine, man geht jetzt gegen Boston College nochmal ran, bei denen geht gar nichts, dann hat man eine Überraschungsnummer mit Pittsburgh, ein starkes Team, aber man hätte 2 Teams, auch in NC State, also das sind ja alles statistisch Mannschaften, die man jetzt hätte schlagen müssen und dann hätte man mit einer One-Loss-Season vielleicht da rausgehen können, indem man am Ende nochmal gegen Georgia gespielt hätte. Wo du auch nicht weißt, Rivalry Week, okay, what if? Na, also was wäre? Ja, spannende. Ja.
Boston College, die haben ja gerade Notre Dame gespielt am Wochenende und ich habe mir das Spiel angeschaut und das sah lange nicht so aus, dass die haben jetzt 25-10 verloren gegen Notre Dame, aber das war lange nicht so, wie man sich das vom Ergebnis her vorstellen würde. Also Boston College, die ja in der Conference 0-5 jetzt sind, haben ja Notre Dame, deswegen meine ich, das sind Teams, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, die weit, weit oben gerankt sind und da war Georgia Tech eben auch eins dieser Teams und wenn diese Teams verlieren und wir wissen ja alle, Notre Dame darf ja auch sich keine Niederlage mehr leisten. Alleine Siege, die scheiße aussehen, werden Problem werden für sie im Ranking für die Playoffs, obwohl sie natürlich sehr viel Bonus haben.
Ja, genau. Ja, ansonsten Miami, also das war ja auch nix. Da hat man sich auch keinen Gefallen getan. Was mir dabei so aufgefallen ist nach dem Spiel, also eine ganz wichtige Lektion hat da, glaube ich, Miami gelernt, haben auch andere Leute gelernt, die vor allem so Medien gerne mal mitverfolgen oder auch schon aktiv miterlebt haben. Also Carson Beck darfst du kein Mikrofon geben. Der hat sich danach ein Spiel wieder hingesetzt und ja, ich habe ja nur gemacht, was mir gesagt wurde und meine Plays gemacht und ja, dann, ja, aber Junge, dadurch hast du 2 Interceptions und die Leute schieben jetzt die Schuld auf dich. Vor allem, wenn du dich danach noch hinstellst und halt, ja, dir keiner Schuld bewusst bist, so ungefähr. Das ist immer natürlich sehr, sehr schwer. Ansonsten, ja, auf der anderen Seite, super harter Fight von SMU. Die haben keine Sekunde aufgegeben und so verliert man Spiele. Und Miami in typischer Miami-Manier auch irgendwie, dass man jetzt mal hat einmal verloren, ja, dann kann man die nächsten auch verlieren. So nach dem Motto, die spielen wirklich für die Perfect Season. War ein bisschen Miami-mäßig. Da hat man das Miami der vergangenen Jahre wieder gesehen. Dieses so, oh, die verlieren Spiele, obwohl wir so, ja, overstacked sind. Weil das muss man ja immer sagen bei Miami. Die haben so hart rekrutiert. Dieses Jahr, letztes Jahr, auch mit einem Portal. SMU hat natürlich auch dieses Jahr sehr, sehr viel von ihrem Oil Money rausgeholt und mal im Portal zugeschlagen. Aber ja, Miami, oh, oh, oh. Also da, man macht es sich auch gerne mal wieder selber kaputt.
Ja, ich fand auch, dass SMU war ja ein Overtime-Spiel. Ja, am Ende des Tages 26-20 für SMU und bezeichnend Overtime-Spiel beendet durch eine Interception von Carson Beck. Super gelesen vom Linebacker, der undercuttete so eine Overroute in der Red Zone und hat den Ball dann, und dass den Beck Carson Beck nicht sieht, ist mir ein Rätsel. Aber dann kam ja seine Antwort darauf: Ich spiele nur die Plays, die gecallt werden. Okay, aber als Quarterback solltest du schon lesen, ob die auch frei sind, die Receiver. Aber SMU, muss man auch dazu sagen, hat die Defense von Miami auch alt aussehen lassen. Nicht unbedingt im Laufspiel, das ist aber auch nicht ihr Forte. Ihr Laufspiel ist nicht, wonach SMU arbeitet. SMU hat ja 365 Yards Passing amassed gegen eine mit Athleten vollgepackte Defense von Miami, Da sind ja lauter, also das ist schon beeindruckend, dass sie da eben auch den Ball echt bewegen konnten und die und Miami ein Favorite da reingebracht haben. Aber jetzt sehen wir auch, und ich bin ja auch jemand, der SMU gescholten hat Anfang der Saison, immer gesagt hat, was machen die denn eigentlich in der Top 25? Jetzt sehen wir warum. Also die haben schon die Waffen, die haben in der Neuzeit des College Footballs, in der wir jetzt leben und die wir gerade erleben, wo jeder Team stacken kann und mitspielen kann, ist SMU eben ein Team, wo ich dann vielleicht auch meine alten Gedankengänge ablegen muss und sagen muss, okay, SMU ist nicht das SMU, das ja immer okay war, immer pass-happy war. Die haben ja auch vor Jahren schon, vor NIL, immer den Ball geworfen wie verrückt. Ich erinnere mich an die June Jones-Ära und andere Coaches, die da waren, die den Ball da geschmissen haben wie verrückt und auch dadurch Spiele gewonnen haben. Aber alle wussten, dass die von Substanz her das Team und der Kader einfach kacke sind. Das sind sie nicht mehr. Und das ist eben ganz interessant zu sehen, dass dann auch mal in Miami strauchelt. Und jetzt weiß ich, warum SMU so hoch gerankt war. Also ich habe jetzt größten Respekt vor dem Programm.
Ja. Ich finde, man hat so ein bisschen den, auch im Nachgang halt, was ich schon angesprochen habe, diese Pressekonferenz, den Unterschied auch zwischen den beiden Quarterbacks zu sehen. Du hast Carson Beck, der sich nach seinem Wechsel von Georgia auch hat durchblicken lassen, dass er halt nicht glücklich war mit den Waffen, die er da hatte. Und hat dann Miami andere und bessere, angeblich bessere und macht aber dieselben Fehler. Also, und haut sie dann auch noch unter den Bus. Und selbst wenn er recht haben sollte, ja, und der Receiver ist nicht die richtige Route gerannt oder was auch immer, das war halt schon das zweite Mal in Folge, dass er ziemlich deutlich klar macht, an mir liegt hier gar nichts. Ich bin hier nicht schuld. Das ist nicht so wirklich Team-Ding. Und auf der anderen hast du einen Jennings, der halt schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist, dann im Spiel ja auch kurzzeitig mal raus musste, der auf jeden Fall verletzt gespielt hat und einfach sein Team getragen hat. Ne? Und jetzt SMU auch, die sind voll drin im Rennen, also deutlich besser als Miami. Ja, die mögen da nicht ranked sein und was auch immer, aber sie sind deutlich besser als Miami, weil sie halt 4-1 sind in der Conference, Miami nur 2-2. SMU muss man auf jeden Fall wieder auf der Uhr haben. Ich glaube, es war der erste Sieg von SMU gegen ein Top-10-Team seit 1974 oder so kam. Also irgendwas zu Hause zumindest. Also es war eine Ewigkeit her, dass sie zu Hause mal so einen großen Opponent geschlagen haben. Die sind auf jeden Fall wieder am Start.
Na, weißt du, wer noch am Start ist, was ich ganz witzig finde, ist, und die sind ja komplett bei uns unterm Radar, sind die Pitt Panthers, die University von Pittsburgh. Die sind 5-1 in der Conference und die haben Syracuse geschlagen, Florida State geschlagen, die haben NC State geschlagen, Stanford, West Virginia haben sie ganz knapp verloren und die spielen jetzt Notre Dame, das wird so ein Litmus-Test für sie. Aber stell dir mal vor, die schlagen Notre Dame, was ich nach dem Boston College-Spiel jetzt wirklich als möglich anerkenne. Das ist Pittsburgh, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, die sind 7-2 und die sind 5-1 in der ACC. Weit vor Miami.
Aber ich finde halt auch, dass sie haben halt bisher einen sehr soften Schedule, ne, finde ich. Und
naja, ich habe da aber schon...
West Virginia, also das ist natürlich der Backyard Brawl, den zu verlieren. Ich glaube, die hätten lieber dreimal Niederlagen, aber dafür West Virginia geschlagen.
Ja, ja. Aber hey, die haben wollen NC State geschlagen und NC State hat Georgia Tech geschlagen. Ja, also das ist mal immer relativ. Aber wenn wir über Stärke von Schedules reden, da habe ich mich ja schon lange aufgeregt, dass ein Team wie Memphis oder so, dass die in der Top 25 sind mit Teams, die kann ich nicht mal aussprechen und habe noch nie vorher gehört von, gegen diese spielen.
Ja. Ja, bei Pittsburgh müssen wir übrigens an der Stelle mal rein erwähnen, die sind ja vor allem, also die haben ja schwach gestartet und dann haben sie auch ihren Quarterback ausgewechselt. Das ist ja ganz, also ein ganz essentieller Standteil dieser ganzen Story. Und seitdem der Mason Heinschel da ist, seitdem sie diesen Freshman-Quarterback ja ins Feuer werfen mussten, weil sich der eigentlich Designated Starter verletzt hat, seitdem, also der hat dem Team nochmal richtig Feuer gegeben. Da ist einfach ein junger Bursche, der gesagt hat, so, jetzt ist meine Chance, dann nutze ich die auch 100%. Und das ist an der Stelle sehr, sehr erwähnenswert, wie das manchmal auch wirklich von einem Quarterback abhängen kann. Ne? Also manchmal hast du einfach solche Momente.
Immer.
Ja, eigentlich immer, ne? Immer. Also Quarterback ist uns ja entscheidend, aber es ist schon eine spannende Sache, dass der halt, ne, seitdem der drin ist und die Zügel in die Hand genommen hat, dem ganzen Team nochmal neuen Elan davor gepackt hat.
Der nächste Dan Marino.
Ja, mal schauen.
Wer weiß. Auf jeden Fall fallen die aber auf als ein Team, so ein bisschen unterm Radar. Wir sprechen nicht drüber, aber die sind eben auch mit 7-2 und 5-1 in der Conference super dabei.
Ja. Hast du, genauso wie was ich sagen, Iowa. Ist auch ein Team,
Iowa,
immer noch nicht in den Top 25 stattfindet, aber eine echt starke Saison spielt und auch da oben mitmischt in der Big Ten, aber keiner redet drüber. Also du hast immer so eine Handvoll Teams, die jetzt ja auch nicht in den kleinen Conferences unterwegs sind, sondern in den Power Conferences und die da mitwischen, aber eben nicht die Liebe kriegen, aus welchem Grund auch immer. Ja, also man kann, das tue ich jetzt sehr gern, sehr ungern, aber man kann schon das Argument bringen, warum ist Iowa nicht besser als Michigan? Also,
das, na, weil sie in Manhattan keine Marketingagentur engagiert haben und die Werbung für sie macht.
Ich meine,
es ist eben so, du hast eben College-Teams, das war für euch da draußen, die sind wie die, der Brand wird vermarktet. Für viel, viel, viel Geld werden Firmen angeheuert, die dein Profil in die Welt rausschießen. Und deswegen hast du Teams wie Texas, die einfach immer im Gespräch sind. Notre Dame, die sind ja everybody's darling. Und dann hast du Teams, die eigentlich besser abliefern. Und Iowa ist nun echt nicht sexy. Das ist eben, das ist der Bauernvolk. Das mag niemand. Und die werden sich da, na ist so. So werden die angesehen und die
Kartoffeln und Suppner, mehr gibt's da.
und die heuern eben keine Manhattan Marketing und Werbeagentur an. Machen sie nicht. Und deswegen werden sie auch immer, immer keine Liebe kriegen. Aber sie kriegen Liebe von uns.
Aber das ist ja das generelle Thema. Wir können jetzt auch direkt zur Top 25 kommen. Ich konnte noch nie verstehen, warum es eine Preseason Top 25 gibt, weil das automatisch alles verwäscht, ne? Das ist, du gibst etwas, einen Wert, und du hast es noch gar nicht spielen sehen. Du weißt nicht, du machst es anhand von Hype, anhand von wer ist noch da oder ist dazugekommen und wer ist weg. Das habe ich noch nie verstanden, weil das natürlich einen Einfluss hat. Wenn wir sagen würden, es gibt die erste Top 25 nach dem dritten Spieltag, wenn wir alle mal am Spielen sehen und alle auch mal ein gutes und ein schlechtes Spiel hatten, dann hätten wir doch nur, wäre es viel wahrscheinlicher, dass wir nah dran sind. So hast du natürlich dieses, dass Texas von Nummer 1 startet. So wirklich sieht Texas aus wie ein Top-10-Team? Ja, sehen sie nicht. Aber sie sind immer noch vorne mit dabei. Weil genau. Halt einfach, das hast du ja jedes Jahr. Hast du so zwei, drei Teams, die da, ja, weil man ihnen einfach auch zügt. Man sagt, so schlecht können die ja nicht sein. Ja, Notre Dame würde wahrscheinlich vielleicht jetzt aktuell normalerweise auf Platz 25 rumeiern, statt auf 10, wenn man nicht dieses Preseason-Ranking hätte. Ja, also das ist, aber das ist auch auf der anderen Seite wieder, weißt du, darüber können wir uns genauso, so wie der Fußballfan gerne Elfmeterentscheidung hat der College-Football-Fan immer mit dem Poll und mit den Rankings zu kämpfen, immer.
Das stimmt.
Aber lass es doch mal schauen, ja, unsere Top 25. Ich habe auch irgendwo eine Grafik am Start. Es hat sich natürlich vorne mal so gar nichts getan, können wir ganz ehrlich sagen. Da ist,
ja, ja. Ohio State knallt Penn State
ist, weg. Genau, Fußball 7 ist alles geblieben. Schauen wir mal, was wir heute einblenden können. Letztes Mal hat es irgendwie nicht so wirklich.
Ich muss ja an der Stelle auch sagen, Nummer 1 Ohio State, sie stehen da ja absolut zurecht, ne? Aber es ist leider, mir wird es immer von Woche zu Woche langweiliger, weil sie einfach so routiniert alle platt machen. Es ist so gut.
Ich bin echt wirklich gespannt. Also ja. Es war keine gute erste Halbzeit. Es war wieder so ein Spiel, hatten sie ja schon einige. Oder in der ersten Halbzeit dachtest du, Mann, oh Mann. Und dann sind sie einfach mal...
Die tasten sich halt ran, ne? Die tap, tap, tap. Und irgendwann wissen sie, okay, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir so ein kleines bisschen müde gespielt. So der erste Gegner, den der Gegner dann ausstößt. Und dann legen sie los. Das ist wirklich... Also Ohio State, da nehme ich aktuell meinen Hut vor, ne? Das ist wirklich,
ja, die haben, krass. Mit Julian Sain haben sie auch einen Quarterback, ja. Der ist im Heisman-Rennen zurecht. Die haben mit Jeremiah Smith einen super Receiver, den wissen wir alle, für manche betitelt als der beste Receiver im College Football. Dann den Mann mit dem unglaublichen Namen, Running Back Bo Jackson, der eben da auch weit über 100 Yards gegen Penn State da laufen hat. Also ich glaube, da bin ich ganz bei Stolle und bei dir, die springen so hoch, wie das Pferd springen muss. Und sind aber sehr abgeklärt in der Art und Weise, wie sie spielen. Und sind eins der wenigen Teams, die sich eben dieser Aufgaben entledigen. Also vor der Saison war ja Ohio State, Penn State für mich ein Highlight. Für mich ein Game, wo alles passieren kann. Penn State Number One gerankt, Preseason. Na shit, da hätten wir doch gedacht, jetzt passiert's. Und dann gibt's ein 38-14. Das ist schon eine klare Ansage am Ende des Tages, dass sie sich diese Aufgabe gut entledigt haben.
Ja, wie viele Leute haben dafür eine Fall-Wedding abgesagt, ne? Also. Und jetzt das.
Ja, dann hast du den, der Rest, wie gesagt, Indiana, Mendoza auch ein Heisman-Kandidat, ganz klar. Reed, Texas A&M auch, auch wenn er diese Woche feierte. Alabama eben so. Georgia gegen Florida sich nicht mit oben beklingelt, kann man sagen, oder?
Das war nicht so dolle.
Ja, aber es hat manchmal a win is a win, ne? Aber schon erstaunlich. Da schmeißt das eine Team seinen Headcoach raus und trotzdem bist du am Kämpfen.
Ja, die sind immer an 6, Ole Miss an 7. Dann gibt es die ersten Veränderungen. BYU und Texas Tech rutschen hoch auf 8 und 9. Letzte Woche hatte ich noch gesagt, die Big 12 kriegt nicht genug Liebe. Jetzt kriegt sie, aber vielleicht doch eher erzwungenermaßen aufgrund der Niederlage.
Da hört wohl jemand den Podcast.
Aber sie sind jetzt da. An 10 Notre Dame, Oklahoma hoch an 11, Virginia an 12. Das ist für mich immer noch, als wäre ich hier ein Basketball-Ranking sehe. Das ist immer noch am Leben. Louisville ist am Start. Wendy an 15. Das hat doch recht weit gefallen, finde ich, dafür, dass es am Ende noch so ein spannendes Spiel war. Georgia Tech an 16, Utah hoch an 17, Miami an 18 runtergerutscht, Mizzou weiterhin am Start. USC, über die wir eigentlich noch so gar nicht die Saison geredet haben, an 20, die lungern da immer wieder, die sind immer so, rutschen immer wieder rein und dann direkt wieder raus. So, ne? Aber sie sind auf jeden Fall oben mit dabei. Michigan sich auch nicht mit Ruhm bekleckert am Wochenende, aber zum Glück haben sie ein krasses Run-Game. Memphis, Schuans Lieblingsteam, ist weiterhin mit dabei. Man muss aber sagen, ich finde, die American hat halt vier spannende, ist ein geiles Rennen da vorne, ne? Mit Memphis, Tulane, North Texas und Navy. Das ist ein cooles, hast du selten, dass eine so von diesen Lower Conferences so einen heißen Fight da vorne hat. Tennessee ist noch in die Top 25. Washington hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass die, ja, ist so ein bisschen wie Iowa, ne? Man redet zu wenig drüber, aber da ist eine Menge Talent und die sind jetzt mit drin und Cincinnati hangs on. Gerade so noch auf 25 mit dabei. Ja, also jede Woche wieder viele Ups und Downs und das, glaube ich, ist so das Auffälligste dieses Jahr. Wenn einer verliert, dann rutscht er nicht nur einen Platz runter, sondern so richtig, dann geht es gleich richtig schnell runter. Das war in der Vergangenheit, fand ich, selten der Fall.
Nee, da hat man nicht so streng bestraft, aber das ist dieses Jahr aber auch, also ja, es ist wirklich ein Trend, es fällt inzwischen wirklich auf. Und teilweise muss man aber auch dann wieder sagen, ja, okay, zu Recht, also passiert dieses Movement gar nicht, ja, weil man diese, ja, jetzt diese Schlimme will, dass, oh, die müssen so tief fallen und, sondern aber auch einfach, weil andere Teams dann wiederum solche Quality-Wins rausholen, dass sie da moven. Ja, und da geht's immer hoch. Aber ich find's auch wieder auf der anderen Seite sehr interessant, dass da so, vor allem unten in den letzten fünf so, da sind einfach Teams, die verstecken sich auch so ein bisschen so teilweise da drin. Die sind so, hey, guck mal, eigentlich sind wir Top 25. Aber zählt das mal kein, sonst gibt's Haue. Also es ist schon clever.
So, dann hatten wir euch ja versprochen, wir wollen das Thema Coaching mal mitnehmen. Denn mit Hugh Freeze ist tatsächlich der 12. Coach innerhalb der Saison schon entlassen worden. Das ist echt krass. Also die Anzahl der Coaches und irgendwas sagt mir, das wird noch weitere 3, 4, 5 geben, die es erwischen wird vor Saisonende. Auburn war so eines der Teams, wo man auch schon seit 2, 3 Wochen laut drüber gesprochen hat, laut drüber nachgedacht hat, dass das kommen könnte, genauso wie Florida State, Wisconsin, Michigan State, bla bla bla. Und Auburn hat es jetzt getan, Hugh Freeze ist raus und ist der 12. Die anderen 11 wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. LSU, wisst ihr ja selbst, Florida, Penn State, Arkansas, Oklahoma State, UCLA, Virginia Tech, Stanford, Oregon State, Colorado State und Alabama Birmingham. Der einzige Job, der schon gefüllt ist, und das ist vielleicht die größte Überraschung, Penn State, die ja quasi ohne Headcoach in die Saison gegangen sind, weil man im Frühjahr sich schon getrennt hat aufgrund einiger Ungereimtheiten. Und mit Kenny Burns, der übrigens eine Bilanz hatte von 1 und 23. Das war jetzt auch nicht so geil. Und der Interimscoach Mark Carney, der wurde jetzt vor kurzem auch offiziell zum Coach gemacht, da er eine Bilanz hat von, jetzt haltet euch fest, 3 und 5.
Das ist nicht 1 und 31. Ja.
Du hast 3 Spiele in einer Saison gewonnen, Digga. Du bist es.
Das ist ernst.
Ja, also ja, 12 Jobs sind es zu haben. In College Football ist es jetzt nicht so unüblich, dass es wirklich so ein Trickle-Down-Effekt ist. Also dass wirklich so ein bisschen guckt, was passiert jetzt bei LSU, Florida und Penn State. Denn das sind zweifelsohne die 3 ganz großen Jobs. Und dann, was dann übrig bleibt, so ungefähr verteilt sich auf die doch recht vielen Power-4-Schools, die einen Coach suchen. Und ich sag mal so, Colorado State und Alabama, Birmingham, auf die hat das nicht so einen Einfluss, was bei LSU passiert, glaube ich. Die nehmen sich woanders wie ein Head Coach. Erstmal will ich von euch beiden wissen, was findet ihr ist the most sexiest job?
Ich glaube, Florida und Penn State, LSU, die drei. LSU wird ja, ich meine, es ist ein Toss-up für mich, wenn ich da mal reingrätschen kann. Also ich finde, Florida ist für mich ein Top-Job. LSU ist für mich ein Top-Job. LSU wird jetzt in den Medien als der von allen der beste Job, weil, und dann führen sie immer wieder an, dass die Trainer, die da kamen im vierten Jahr, die vorher da waren, vor Kelly, ihre Nationale, ihr Natty abgreifen konnten im Jahr 4. Aber wir reden da über die Pre-NIL-Zeiten. Wir reden da über die Zeiten, wo das noch nicht so ausgeprägt war, wie es jetzt war. Deswegen lasse ich das jetzt für mich nicht so gelten. Aber Louisiana, da habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Louisiana verrückt ist nach Football. Tolle Football-Area, ein Hotbed im Football. Die Kids auch in Louisiana wollen bei der State School spielen. Also die wollen da spielen, das habe ich mitbekommen. Ich hatte damals, als ich ja schon mal erzählt habe, dass ich da mal war, an einer High School bei einem Turnier, habe ich dann so ein paar, zwei D-Liner, kleine, also nicht groß besonders, aber so D-Tackles aus der High School. Und dann habe ich die angesprochen und die waren beide hooked auf LSU, war ihr Ding. Die haben überhaupt nicht darüber geredet, dass sie woanders hin wollen. Und das war schon beeindruckend für mich. Aber in dieselbe Kerbe schlägt eben auch Florida. Und für mich auch von der, ist eben Florida. Du kannst eben, du spuckst raus und triffst dann schon das erste Talent aus Versehen und kannst den dann recruiten. Das ist eben einfach auch ein Hotbed. Du kannst da einfach Erfolg haben. Und Penn State ist eben, auch ein Programm, was eben alles mitbringt, was man braucht. Also ich glaube, die drei sind für mich die Top-Teams. Ich würde die jetzt nicht ranken wollen, weil ich glaube, die sind, ja, jedes hat so seine Perks. Ja, also Penn State ist eben Northeast, ist eben auch da einer der Top-Dogs, Recruiting-wise. Und dann hast du eben da Florida, unten Florida, die eben aber immer im constant Battle mit Miami sind. Das macht es ein bisschen tough mit Florida State, Miami, also in der unmittelbaren Nähe. Ist natürlich Gainesville und Tallahassee und Miami, das ist alles nicht so weit weg in normalen Recruiting-Verhältnissen, wo andere Teams über die Across the Nation gehen, hast du da eben eine echte Schlacht um die Talente in Florida. Und dann hast du eben da LSU, die so ein bisschen da im Bayou sitzen und ja, auch scheinen. Also würde mir schwerfallen.
Ja. Ja, ich finde, Schuhan hat das schon gut angeschnitten, also mit den Teams vor allem, ne? Also in LSU, glaube ich, das ist einfach, du bist im Süden, ne? Das, also in Baton Rouge, da in den Cajuns und so, die lieben Football, das ist was anderes. Da bist du einfach, du hast auch Gegenden um dich, da kannst du prima rekrutieren. Du kannst halt rausgehen nach Alabama, du kannst nach Mississippi rübergehen, du kannst dir so diese ganzen, ja, Jungs da, sag ich mal, holen. Also du hast Farmboys, du hast Jungs, ja, aus der Hood. Du hast da, ne, auch diese ja, wirklich dirty Südstaatenstädte, wo die Leute auch unglaublich dankbar sind, wenn du die da rausholst und die alles geben und da einfach Football auch der einzige Way out ist. Und deswegen investieren die auch alles, was sie können, in den Football. Das macht natürlich ein LSU, macht das Turbo heiß. Auf der anderen Seite, du wirst bestimmt ziemlich toxischen Druck haben von den Donors, insbesondere jetzt, wenn man 53 Millionen Dollar zahlt. Also ich glaube, das ist, da muss man einfach gucken, wie werden die jetzt an das Geld rankommen, aber im Süden sitzen Dollarscheine ziemlich locker, wenn es um Football geht. Und dann Penn State ist auch, also ich glaube, das ist von allen der sicherste und interessanteste Job, weil die sind erfolgshungrig, die sind aber auch, okay, wir müssen jetzt ein bisschen kleinere Brötchen mal backen. Das macht sehr interessant. In Florida wiederum, da sage ich, also das wäre für mich ein Job, da hast du es schwer, weil du hast halt dieses extrem harte Arbeitsumfeld, du hast deinen Bundesstaat, wo du dich mit zwei weiteren Schulen abplagen musst, die dir da alles streitig machen. Und dann hast du auch in Central Florida, die auch immer mehr kommen. Auch so eine ganze Region, die ja quasi ein eigenes regionales Selbstbewusstsein sich so entwickelt um Orlando drumherum. Das macht schwer. Ich finde Arkansas persönlich, finde ich, ist noch ein sehr interessanter Job, weil das ist eine Universität, die haben Bock. Die haben Bock. Also ich glaube, Arkansas selbst ist natürlich als Bundesstaat ein bisschen Arkansas. Also ich glaube, eine leichte Gegend ist das nicht, aber die haben ja auch auf der anderen Seite nichts mit außer Football. Das ist so ein Programm, da könntest du hingehen, wenn du einen Kurt Cignetti Type of Coach bist, so einer, der möchte, wenn du richtig was bauen willst, glaube ich, ist von allen freien Jobs gerade Arkansas am allerinteressantesten, weil auch recruiting-technisch, du hast zwar selber einen sehr, ja, dünn besiedelten Bundesstaat und einen nicht so talentgesegneten Bundesstaat, aber was drumherum und Arkansas ist, das wird gerne vergessen. Du hast halt diesen ganzen Südstaat, du hast, einmal komplett nochmal diese Coastal Line mit halt diesen ganzen, ja, dem Dirty South, ne? Du hast Louisiana vor der Haustür, du hast Mississippi nebenan. Und dann hast du aber auch auf der anderen Seite hast du auch immer noch Texas direkt neben dir. Und das ist halt was, diese Magie, die Arkansas hat, die sie aber auch in den letzten Jahren vielleicht nicht so ganz ausgenutzt haben. Und dann, wenn es ums Money geht, du bist der Bundesstaat, aus dem Walmart kommt. Das darf man auch nicht vergessen.
Jerry Jones, darf man.
Und da ist halt, genau, ne? Und du hast einen Jerry Jones.
Arkansas.
Ja. Also das ist, ich glaube, Arkansas ist so dieser Dark Horse Contender von eigentlich geilen Coaching Jobs, aber die müssen den richtigen Mann finden.
Da hätte ich tatsächlich eher nach Auburn gesehen. Hätte ich eher gedacht, nach Auburn, weil Auburn ist einfach ein bisschen sexier. Ja, natürlich, man muss doch immer gegen Alabama ankämpfen. Ich glaube, wenn du in Auburn einen guten Start hast als Coach, dann hast du auch endlich Ruhe und dann kannst du da, glaube ich, auch wirklich was aufbauen. Weil Auburn ist ja auch, ja, fühlt sich an wie 100 Jahre, seitdem Cam Newton da alles zerrissen hat, ne? Irgendwie. Und immer wieder versucht und immer wieder gescheitert. Ich persönlich finde, glaube ich, tatsächlich bin ich auch bei dir, glaube der sicherste Job von den Top-Jobs ist Penn State. Ja, weil wenn man sich auch mal Penn State anguckt, eigentlich kann jeder Headcoach da 50 Jahre bleiben, wenn er es richtig macht. Ja?
Und 50 Millionen verdienen.
Ja, da ist nicht der Druck, den du in Florida oder LSU hast. Ja, da ist ein bisschen mehr Ruhe. Du spielst trotzdem bei einer der absoluten Elite-Unis, wenn es um Football geht. Du hast aber auch nur in Anführungsstrichen mit Ohio State und Michigan zu kämpfen. Sicherlich zwei Top-Dogs. Ja, Oregon, USC gehören natürlich auch dazu, aber ich glaube, für Penn State geht es erstmal um die beiden. Da ist die SEC nochmal ein anderes Ding. Und wenn ich mir jetzt gerade LSU angucke, jetzt wo sich dann da auch noch der Governor einmischt und das am Ende den Sportdirektor, ich verstehe völlig, dass du pisst bist, wenn dein Sportdirektor so eine Verträge rausgibt. Kann ich völlig nachvollziehen, aber am Ende des Tages hat er den National Championship im Football dir gebracht, im Basketball der Frauen und im Baseball. Also der hat eigentlich überall gewonnen. Ja, und jetzt schmeißt du ihn raus oder vergraulst ihn, weil du der Meinung bist, das hat nicht hingehauen, wir müssen nicht loswerden. Und jetzt sind aber zu viele Leute da im Hintergrund, fühlt sich an, die gar nichts mit Football zu tun haben sollten. Ja, und das macht mich, weiß ich nicht, wie sexy der Job, also wenn ich jetzt Lane Kiffin wäre, der eh ein etwas eigener Typ ist, ja, ich glaube, ich würde lieber nach Florida gehen an seiner Stelle, als nach LSU, wo gerade zu viel Mack hinter den Kulissen ist, weil der, glaube ich, auch so sein Ding machen will. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich da jede Woche mit dem Governor treffen, damit der glücklich ist, weiß ich nicht, ob die darauf gerade Bock haben. Nee, ich glaube, LSU finde ich gerade von den drei Großen den drittattraktivsten Job, würde ich sagen, tatsächlich.
Aber dieses Einmischen von der staatlichen Seite ist natürlich, guck mal, du überlegst, Nick Saban war über Jahre der bestbezahlte öffentlich Angestellte in Alabama. Dann weißt du, dass sie diesen Druck auch woanders hast. Nur wird er nicht so aufgebauscht in der Presse. Aber nochmal auf Arkansas zurückzukommen, Immo, da muss man dann auch sehen, dass sie eben doch die finanziellen Mittel bereitstellen, weil das ist die Kritik, die kam, als man Pittman, glaube ich, gefeuert hatte, dass dann eben da jetzt mit Petrino als Interim-Coach, dass man sagt, dass dann immer noch so eine Schräglage ist im Vergleich zu den anderen Teams, dass sie eben noch nicht da sind, wo jetzt die Penn States, LSUs dieser Welt sind finanziell. Das kommt dazu. Ansonsten ist das ein attraktiver Job. Also wie gesagt, da bin ich ganz bei dir. Aber das muss eben dann auch mal geregelt werden und korrigiert werden, wenn du in dem neuen Football mitspielen willst.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich, ne? Die müssen einfach mal die Geldbeutel öffnen und sagen, hier, nehmt euch die Taler raus. Also das
ist was raus.
Ja.
Ja, aber wenn wir schon bei Arkansas sind, wir wollen jetzt natürlich auch so ein bisschen, wir haben jetzt, was wir jetzt nicht machen werden, ist bei jeder Uni mal 5, 6 Namen nennen, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Aber wir gehen generell mal einfach Coaches, die wahrscheinlich interessant sind. Arkansas hätte es eigentlich einfach, ich glaube, die würden gerne Petrino behalten. Das Problem ist, er hat noch nicht ein einziges Spiel gewonnen.
Genau.
Insofern wird das schwierig. Ja, ich glaube, der oberste Name, der immer wieder fällt, ist halt Lane Kiffin, Head Coach Ole Miss. Er hat da natürlich sehr viel richtig gemacht und Ole Miss, die ja jetzt, ich würde mal sagen, immer so SEC-Mittelmaß waren, wirklich zu einem, die sind mit vorne dabei und auch dieses Jahr wieder ein Team, was dann wahrscheinlich auch endlich mal die Playoffs schaffen wird. Ja, er ist ein großer Name, LSU und Florida sind die beiden Teams, die sich da um ihn streiten, ob er bleibt oder geht. Lassen wir uns überraschen. Ich, wie gesagt, denke, er würde eher nach Florida gehen, wenn der Governor von LSU schon sagt, so einen Vertrag gibt's bei uns nicht nochmal.
Ja, muss auch dazu sagen, dass diese Verträge auch so ein bisschen unter Zwang passieren. Also die Leute haben ja alle Agenten Und dann geht's, der Markt diktiert die Verträge. Und diese Buyouts, oder korrigiert mich, aber diese Buyouts sind jetzt ja nicht seit gestern. Die gab's ja schon lange, lange davor.
Das ist ein Problem.
Deswegen, also wenn ihr fett Cash machen wollt, holt euch Brian Kelly seinen Agenten, ne? Also.
Sie sagen ja, die beste Business-Entscheidung ist, ein gefeuerter Power 5 Coach zu sein. Oder weiß ich mal, SEC-Coach, dann ist das die beste Business-Entscheidung und der beste Move, den du machen kannst. Aber für Arkansas zum Beispiel ist im Rennen auch ein John Sumrall, der Headcoach von Tulane, habe ich gerade nachgelesen gehabt, der schon bei Troy gewonnen hat, im Staat Alabama. Da sagen sie aber auch, dass der eher Richtung Auburn interessant wäre, weil er ein Alabama-Native ist aus Huntsville, glaube ich, und jemand ist, der eben bewiesen hat, dass er im Staat Alabama mit der Troy University hat er schon mal gewonnen. Und das ist jemand, der so ganz hot ist im Moment für so eine Jobs wie Arkansas, Auburn. Auburn ist ja auch schade, oder? Ein Job, der ja vor 10 Jahren, also 7 Jahren, 8 Jahren, war der noch irgendwie Crème de la Crème. Da war der noch für mich gefühlt einer der Top 5 Jobs in der Nation. Mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach, weil sich einfach da eben viel verändert hat.
Na. Ja, da ist viel, viel, viel im Argen so, ne? Viel, viel in der Bewegung, das stimmt.
Ja, ich glaube, ein anderer Name, der noch aus der SEC kommt, ist Eli Drinkwitz, Missouri. Den hört man immer mal wieder, weil er da einen ordentlichen Job macht. Missouri wird nie der Big, Big Player in der SEC sein. Und das könnte natürlich dann interessant sein, ja, wenn einer der anderen klopft. Ob er jetzt nach Arkansas geht, weiß ich nicht, oder Auburn. Aber sollte jetzt, keine Ahnung, Florida das Lane Kiffin-Rennen verlieren, vielleicht ist er dann durchaus ein Kandidat, den man da hört. Ich finde, was interessant ist, bei Penn State hat man auch gerne den Namen Elko mit reingeschmissen, der Headcoach von Texas A&M. Das halte ich für aktuell, so wie Texas A&M spielt, für absolut nein, wird nicht passieren, weil der halt auch in der Gegend, ne, zur Schule gegangen ist und so weiter und so fort und auch angefangen hat, also der hat da halt auch Ties, aber sehe ich gerade einfach nicht, dass er mit Number 3 Team in the Nation, dass er sich über dieses Thema dafür interessiert, glaube ich. Ja.
Also, was denkt ihr denn über einen Clark Lea von Vanderbilt?
Ich glaube, ich glaube, das ist einer, da lege ich mich jetzt schon fest. Also ich glaube, der wird nicht weggehen von Vanderbilt, weil das ist ein Alumni, das ist einer, der kommt ja aus Nashville, das ist ein Hometown-Kid. Und ich glaube, dafür ist auch einfach zu viel Geld bei Vanderbilt. Ich hab das mal letztens nachgeguckt, gab auch einen schönen, interessanten Artikel, wo sie auch berichtet haben, übrigens, dass der Uni-Präsident, also derjenige, der am Ende alle Gehälter absegnet, von Vanderbilt ein Deutscher ist, wollte ich an der Stelle einfach nur in den Raum werfen.
Ja, ist er. Und aus West-Berlin, Baby.
Aus West-Berlin. Ein West-Berliner, der sich da reinarbeiten musste, finde ich immer sehr, sehr spannend. Football-Erfahrung, der da mit einem ganz anderen Approach rangeht und vielleicht auch dementsprechend, warum Vanderbilt jetzt so ist, wie es ist. Aber ich glaube, ein Clark Lea, der wird da gar nicht weggehen. Wo ich mich aber an anderer Stelle festlegen will, ist auf jeden Fall, ich glaube, John Sumrall, der wird hundertprozentig ein SEC-Coach nächste Season sein. Wo, werden wir sehen, aber das ist einfach ein Südstaatler, der wird da hundertprozentig in der SEC landen. Aber Clark Lea auf der anderen Seite, ich glaube, der wird auch, also da werden sie alles auch tun, um den zu halten. Da werden sie wirklich,
Ich glaube auch, Vanderbilt, nicht mehr das Vanderbilt, was wir kannten, und mit dem Geld, was er jetzt plötzlich auch durchaus. Natürlich ist immer noch nicht das Geld, was andere Unis haben, aber es ist deutlich mehr, und deswegen glaube ich, ist er so ein Kandidat, der an seiner Schule bleibt. Gibt aber andere, wie Key, Headcoach Georgia Tech, oder auch Brohm, Headcoach Louisville, die ja auch Alumni coachen, und wo ich mir aber nicht sicher bin, dass sie für den richtigen Job nicht sagen würden, war schön hier, ich gehe woanders hin.
Also, besonders Key, der ja in Alabama, der hat ja für, glaube ich, für Nick Saban auch gecoacht. In der Hochzeit von Alabama. Das wäre jemand, der vielleicht auch da in diesem Bereich wieder, er ist zwar ein Georgia Tech Alum, aber er ist in Alabama, da hat er seine Hörner sich abgestoßen im Südstaaten Football, was der Georgia Tech auch ist, und hat da sozusagen auch jetzt Ties nach Alabama. Von daher könnte Auburn Thema spielen. Also wie gesagt, da gibt es viele Themen. Clark Lea ist natürlich auch jemand, nochmal auf Vanderbilt's Head Coach zu kommen, der könnte auch natürlich schauen, dass er konstant, weil, das, machen wir uns nichts vor, der erreicht jetzt was Historisches mit Vanderbilt. Das ist sehr erfüllend, das ist sehr, sehr was Schönes, wenn man das erreicht, aber ist es eben auch sustainable? Gibt es noch mehr Diego Pavias, die ihm da helfen, die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen, weil machen wir uns nicht vor, ohne Diego Pavia mit einem Average Quarterback würde Vanderbilt nowhere sein, wo sie jetzt sind. Und das sind so Gedankengänge, die ich machen kann. Wo kann ich einfacher in die Playoffs kommen? Wo kann ich einfacher mit mehr Mitteln, mit einem besseren Kader, der schon da ist, in die Playoffs kommen mit meinem Programm? Auburn ist da sicherlich ein Thema.
Absolut. Dann haben wir noch Lashley, Head Coach SMU, ist auch ein Name, der immer fällt. Aber ich glaube, bei dem Thema Oil Money, die werden schon alles dafür tun, dass der schnell eine Vertragsverlängerung unterschreibt.
Ich glaube, er hat es sogar schon verlängert. Ich glaube, das war jetzt ganz frisch am Wochenende, dass der sogar
ist verlängert wurde. Wie der Herr Rule von Nebraska, oder?
Ja, das ist, du hast ja dann auch die Leverage als Coach. Wenn du sagst, guck mal, mein Name ist über einer Zeitung, dann klopfst du mal kurz an.
Wenn das mal so in Europa wäre, dann wäre so cool. Das wäre so cool, wenn sowas mal in Europa wäre.
Also ich glaube, eine Sache übrigens, die wir noch sehen werden, wir werden bestimmt ein, zwei Interims-Headcoach sehen, die gar nicht, also UCLA, na klar, da wird man mal gucken, was da ist, ob dann am Ende deren OC ist oder ob das dann der Headcoach ist, der eigentlich auch wirklich der Headcoach ist. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass auch vielleicht als so ein wilder Move eine der Schulen, die jetzt einen freien Coaching-Spot haben, jemanden wegholen, der jetzt Interim-Headcoach ist und sich dann als Headcoach holen. Also ich glaube, das wird auch noch passieren, dass irgendwo eine Schule da jemanden weggelockt werden wird.
Ich habe auch zwei Namen für euch. Dillingham, Headcoach Arizona State. Finde, das ist durchaus ein Kandidat auch in der SEC, was er da macht. Und einer meiner Lieblingscoaches ist Matt Campbell, Iowa State. Ich glaube, das ist der perfekte Coach für Penn State. Ich glaube, was der in Iowa State da die letzten 10 Jahre aufgebaut hat, ist echt einfach mal Respekt. Ich meine, da reden wir wieder über Iowa, ne? So, da ist nicht viel. Ich glaube aber auch, der war ja auch immer wieder im Gespräch um NFL-Posten, weil der ist hoch anerkannt, der Coach. Ist aber immer der Uni treu geblieben. Ich denke aber auch, wenn du da jetzt so lange bist, dann kommt jetzt das ganze NIL-Thema und du siehst einfach, wir können finanziell einfach nicht mithalten. Wir sind das, was wir sind. Und mehr, und jetzt wird uns das eine oder andere Team ja noch den Weg abschneiden, ne, weil sie einfach mehr Kohle haben. Ich glaube, dann wird es dann doch irgendwann interessant, wenn der richtige Job kommt. Und Penn State, könnt ihr mir vorstellen, ist so ein Job für den. Da kann ich den auch sehen. Tatsächlich.
Ja, Penn State ist eben auch ein Number One gerankt Preseason. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Animal als Iowa State, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und bei aller Treue und so am Ende des Tages ist es ein Geschäft. Deswegen ist das für mich alles immer relativ mit diesen, ist ein Alum von da und auch ein Herr Lee von Vanderbilt hat seinen Preis. Und auch ein Herr Campbell hat seinen Preis. Und ein Campbell, der ja wirklich, wie du sagst, sehr anerkannt ist in der Coaches-Branche, der wäre ein super Fit. Sagen auch viele, ist auch jemand, jetzt ist die Frage, ob Penn State das so sieht und der AD und die Administration. Aber ich bin da ganz bei dir. Also wenn du siehst, was der da macht und wie die auch spielen, was sie spielen, das passt wie die Faust aufs Auge für Penn State. Und da wäre ein super Fit. Ja. Und mal sehen, was er dann recruiten kann. Ja, mit dem Pedigree. Dann zu einer Schule, wo du echt mal recruiten kannst. Ja, das wäre natürlich dann immer, für mich sind das immer so die Momente, wo man dann mal wirklich sieht, was passiert. Ich würde auch noch mal sagen, Florida State wird offen sein Ende der Saison. Das ist auch noch ein Thema. Da werden einige die Füße stillhalten, weil das eben auch ein super Job ist, den man gerne hätte. Ja,
Finde ich auch spannend, wer dann noch dazukommt, was ja dann auch wieder dazu führt, dass wieder anderswo Jobs frei werden. Ne? Also wenn jetzt Claude Lee, wenn die verlassen würde, dann ist bei Vanderbilt ja wieder ein Job. Also das ist ja dann auch so eine Kette, die dann da abgeht. Ich finde, was glaubt ihr denn, ist dann so, wenn wir jetzt mal Colorado State rausnehmen und Alabama Birmingham beim Thema Attraktivität, aber wenn wir über die Power 4 reden, ja, wir haben ja, da sind ja Virginia Tech, UCLA, Oklahoma State, Stanford. Was ist so der Job, wo ihr sagen würdet, ach, lass mal ein, danke, ich bleib lieber bei den Holy Raiders.
Ja, UCLA würde ich jetzt nicht anfassen, meine Meinung. Also es ist einfach, weil schon immer im Schatten von USC, schon immer irgendwie zweite Geige, kein wirkliches Stadion, kein wirkliches toller Campus, schöner Campus, aber nicht wirklich so ein bisschen so ähnlich wie, wo wir jetzt ja neu geschult werden in dieser Hinsicht. Ein bisschen wie Indiana, ist ja auch eigentlich eher eine Basketballschule. Aber am Ende des Tages ist das ein Programm, weil weil ich einfach nicht dran glaube, weil ich bin eben auch jemand, der mit USC und den Trojans aufgewachsen ist. Und das war für mich immer so das Powerhouse da in Southern California mit Notre Dame, die ich geprügelt haben mit Miami in den alten Zeiten. Und dann war UCLA immer so ein Afterthought für mich. Und deswegen ist das nicht besonders attraktiv für mich. Meine Meinung.
Ja, ich glaube, was bei UCLA übrigens dazu kommt, das Stadion ist ja gar nicht auf dem Campus. Das ist ja auch so eine große Debatte, die da aktuell, habe ich letztens aufgeschnappt, findet da in L.A. gerade ganz, ganz hitzig diskutiert, dass da auch die Stadt Irvine ist ja nicht, also das Stadion selbst steht ja gar nicht in Los Angeles, sondern in Irvine, das ist ja eine eigene Stadt für sich, auch wenn es natürlich Great L.A. Area ist, und die sind da auch total am Klagen, die sagen, ey, ihr müsst auf dem Campus bleiben, ihr müsst in dem Stadion bleiben, ihr müsst da bleiben, auch wenn man, obwohl es nur 10 Kilometer weg von eurem Campus ist, 2 Stunden durch den LA-Stau fahren muss, um da hinzukommen. Das kommt ja dazu. Also das ist ja heutzutage furchtbar, da der Verkehr, weil die Amerikaner bauen ja keine öffentliche Infrastruktur, was Verkehrsmittel angeht. Da gibt es ja keine Straßenbahn, die dich da mal hinbringen könnte.
Gibt doch Autos, gibt doch den F-150.
Genau, und musst du ganz viel hupen und dann funktioniert das schon in einer Stadt, die über seine Maße gewachsen ist. Nee, aber das ist, also UCLA ist, glaube ich, wirklich, das ist ein schwerer Spot. Das ist echt, da musst du Alumni sein, dein Herz muss dafür brennen und du musst das lieben. Sonst machst du das nicht, also sonst tust du dir das nicht an, weil auch natürlich viele andere Spots offen sind. Oregon State ist natürlich noch so ein anderer Spot. Die sind jetzt eigentlich kein Power 4 mehr. Also Pac-12 ist ja tot, das ist die Pac-2 und das ist eigentlich Group of 5. Aber in Oregon State, das ist natürlich auch, glaube ich, ein Job, da hast du gar keinen Bock. Weil du bist in Oregon. Die ganze Kohle von Nike geht zu den Ducks und du kriegst halt noch was abgeworfen. Und da wird immer groß diskutiert, was ich immer so auf Twitter sehe, ist, alle sagen, oh, hier, Jensen Huang, der Typ, also der Gründer von Nvidia, ja, inzwischen ja mit reichster Konzern überhaupt und ohne Ende. Also wenn man irgendwas mit AI verfolgt, kommt es ja nicht ohne den Namen drumherum. Ist ein Alumni der Schule, aber was interessiert denn den Mann? Also ich glaube, der steckt eher Geld in deren League of Legends Team, bevor der Geld groß in deren Football-Department stecken wird.
Vielleicht ist er viel Hockey-Fan.
Ja, also, I don't know. Also, ich glaube, die würden eher in E-Sports investieren, also bringt denen doch gar nichts, wenn sie in Football investieren. Also, das ist, glaube ich, mit noch so eine richtig schwere Sache. Und ansonsten, ja, Oklahoma State ist auch super tough. Also, das darf man auch nicht vergessen. Die gibt es ja auch noch, die sind auch noch offen. Aber das ist auch so ein Ding. Da bist du halt auch, ja, einfach, da hast du Pech. Also, ich glaube, Oklahoma State ist noch, also, ist zwar cool, aber das... Du hast so ein schlimmes Umfeld an Konkurrenz um dich drumherum, die dir alle einfach diesen Job madig machen, weil die besten Recruits wirst du da einfach nicht kriegen.
Egal, aber Oklahoma State wird so ein bisschen zu so einer, ja, zu so einem Mittelmaß-Ding verkommen. Oregon State ist halt, ja, irgendwie kommt die Pac-12 wieder in ein paar Jahren, aber natürlich nicht mit demselben, ist vielleicht derselbe Name, aber nicht mehr mit derselben Power. Und ich glaube, da brauchst du da brauchst du auch Geduld. Ja, da hättest du jetzt auch den Trent Bray da lassen können. Also, weil wer auch immer da kommt, der wird es nicht einfach haben. Der wird jetzt nicht anfangen, einfach zu gewinnen. Weil das ist einfach gerade extrem undankbar. Und UCLA finde ich, LA ist einfach auch keine Footballstadt. Das ist einfach, egal ob du die Rams nimmst, ob du die Chargers nimmst, es ist kein Schwein, interessiert sich außer für die UC für irgendwas Football in LA. Das war schon immer so. Schon in den 80ern ist Al Davis schon mit den Raiders abgehauen. Weil er sagt, interessiert dir keine Sau. Warum auch immer, L.A. ist nicht so ein Footballmarkt, wie man uns es immer weismachen will.
Ja, L.A. ist,
wahnsinnig unattraktiv. Finde ich echt schwierigen Job.
Also ich glaube,
das eben in der Conference, wo du genug gute Teams und gute Schulen hast, ja, finde ich den Job so sexy. Was ich mal reinwerfen will, was ich ganz spannend finde, ist ja aufgrund der Möglichkeiten, die auch Spieler heutzutage haben, beste Beispiel ist Shane Beamer. Der wird ja immer wieder mit Virginia Tech logischerweise in Verbindung gebracht. Plus South Carolina spielt einfach eine Scheißsaison. So, aber würde South Carolina ihn denn rausschmeißen, wenn wohl wissen, dass der Quarterback dann sehr wahrscheinlich mitgehen würde? Also die Macht, die mittlerweile Spieler haben, finde ich auch total spannend, wenn das plötzlich sogar auf einen Coach Einfluss haben kann, ob der seinen Job behält oder nicht. Das finde ich total witzig. Es sei denn, geht in die NFL, aber irgendwie die Saison.
Ja, nach der Saison.
Die Saison war nicht so geil.
Ist schwierig.
Ist bedenklich, dass du so eine Macht dann entwickelst, so halt Spieler. Aber die Machtverhältnisse drehen sich natürlich wahnsinnig. Trainer adjusten ja jetzt auch und fangen jetzt an, eben auch nach der Nase der Spieler zu tanzen im College Football. Einfach um eben zu überleben in der neuen Ära des College Footballs. Und du redest hier über Millionäre, junge Kerle, die eben Millionen verdienen und die werden natürlich ihre Power natürlich spielen lassen. Und wenn sie einen Coach mögen, dann werden sie dem AD sagen, Junge, wenn du den jetzt anfährst, dann bin ich weg. Ich gehe mit dem mit. Und der würde das Geld höchstwahrscheinlich woanders, auch in Sellers besonders, wenn er würde dann das Geld auch woanders kriegen. Aber ich finde, dass Beamer ist eine ganz spezielle Story, weil sein Papa, der Frank Beamer, war ja in Virginia Tech, glaube ich, sein jahrelang die Galionsfigur wie in Kirk Ferentz bei Iowa. Das ist jemand, der da die Uni geformt und hat. Und der, wie du sagst, der wird schon länger in Verbindung gebracht mit der Universität. Ob das jetzt ein besserer, also South Carolina ist ja nun auch nicht irgendwer. Die sind ja auch eine Footballschule, wo die Leute verrückt nach sind. Aber wie gesagt, das ist jemand, der sicherlich nicht gefeuert wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er auch, glaube ich, zu beliebt und auch jemand, macht auch einen tollen Job. Und du hast eben auch Sellers verletzt gewesen eine Zeit lang. Du hast ja viele Gründe, warum das eben nicht funktioniert. Aber er muss im Recruiting nachlegen. Wieder selbe Thema. Wie sieht das Budget aus? NIL-Budget aus? Wie sieht das aus mit der Stimmung im Team? Tougher Job. Tougher Job. Würde ich nicht tauschen wollen.
Ja. Deswegen finde ich übrigens nochmal ein kleiner Einwurf. Auburn auch wirklich eine sexy Uni, weil der Hugh Freeze hatte halt wirklich zwei echt starke Recruiting-Classes, ist halt nur ein schlechter Coach scheinbar. Es waren zwei Top 10 Recruiting Classes. Wenn du da den richtigen Coach hinsetzt und die nicht alle abhauen, dann hast du da schon richtig gut, kannst du gut mit aus.
Ja, starke Alumni-Base über International, die sind riesig. Das ist riesig. Das ist wie Florida. Das ist wie Florida. Cam Newton haben sie ja damals auch schon Hunderttausende von Dollar bezahlt, als er kommt.
Was? Klasse. In der McDonalds-Tüte.
Was sind Gehüte?
Weil der Kram, weil es so schön da ist. Mhm.
Das ist wie damals, die haben immer Nike-Schuhe einfach den Spielern gegeben. Da haben sie gesagt, hier, kannst du verkaufen.
Jetzt will ich zum Abschluss nochmal ein paar Namen reinwerfen und will mal eure Reaktion sehen. Weil es gibt ja auch Leute, die gar keinen Job gerade haben. Jimbo Fisher oder Ed Orgeron. Sind das Leute, die vielleicht wieder ins Gespräch kommen können?
Das ist ja schon Coach O bei LSU. Ja. Der schmeißt sich
selber.
Was hat er gesagt? Er ist eine Autofahrt weg vom Campus und er würde sehr, sehr gerne sofort aufspringen. Der hausiert jetzt richtig. Der sieht natürlich jetzt seinen Stock nach oben gehen. Geiler Typ, gibt's ja geile Story, habe ich mir mal erzählen lassen. Ich weiß ja nicht, ob man das erzählen darf, aber der ist ja ein richtiger Freak. Ed Orgeron ist ja ein Freak. Der ist so einer, wo sie dann eben der nackig bei McDonald's im Drive-Thru vorbeifährt. Splitterfaser nackt. Sich sein Zeug holt, den sie schon mal aus seinem Hotelzimmer holen mussten. Dann war heute ein Mädel festgeschnallt mit irgendwelchen Handcuffs und dann hat er seine Spielchen mit seinen Freundinnen gemacht. Also ist ein echter Freak, der Typ. Nur mal so, aber alles nur Hörensagen. Ich will nicht sagen, was das so war. Aber der Typ ist echt wahnsinnig und sehr beliebt in Louisiana. Da passt natürlich da in den Sümpfen super hin. Und die Hälfte verstehst du nicht. Der erinnert mich immer so an diesen Waterboy-Film, wo der eine, der da an der Seite steht und du verstehst die Worte nicht, was er sagt. Genau so ein Typ ist das. Und der ist groß im Rennen für LSU natürlich. Jimbo Fisher ist natürlich, der hat die letzten Jahre sein Buyout verballert. Die 70 Millionen, die er damals hatte von Texas A&M und der bringt sich wieder ins Spiel dafür. Und keine Ahnung, also Jimbo?
Ja, du bist auch einfach nicht fertig als Coach, ne? Ich glaube, das ist immer so ein Ding. Also da gibt's ja genug, die das bis 90 machen. Und das ist auch ein Jimbo Fisher und ein Orgeron und so. Die haben alle, da ist der Buyout auch am Ende dann des Tages voll egal. Das macht dann ein Jahr Spaß, das macht zwei Jahre Spaß. Aber wenn du sowas dein Leben lang gemacht hast, und also man sieht ja auch, die da nicht in den Medien sind, da weißt du eigentlich, diese Leute, also das ist Football, ist einfach das Leben. Und die können nicht ohne und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die also Bock haben. Einen Jimbo Fisher sehe ich da eher, weil Orgeron, da gibt es ja dann auch immer wieder, also auch in den letzten Wochen ist dann immer wieder die Story aufgepoppt, dass sie ihn am Ende ja gefeuert haben, weil er von einem Booster die Frau angebaggert hat, einfach an der Tankstelle.
Der ist so crazy.
Aber ja, da kann man mal gucken. Also der Interims AD, der hat ja volle Genehmigung, das Budget rauszuballern. Und zu hiren, wen er möchte und das auch ein Louisiana-Dude. Also wer weiß, ne? Vielleicht wird wirklich Coach O. Wäre auf jeden Fall die verrückteste Geschichte.
Ich glaube tatsächlich, dass LSU wieder so ein bisschen dahin geht, wo sie vorher vor Brian Kelly waren. Ja.
Das ist ja er.
Ja, wo sie einfach, ja, das stimmt, das ist er, aber wo sie einfach Coaches holen, die woanders schon erfolgreich waren, aber jetzt noch nicht bei einem Notre Dame. Ja, sondern eher bei
Freeman ist ja. Freeman wird ja heavy.
So State.
Du, Freeman ist einfach nur da.
Ja, ja, aber der wird ja also heavy recruited.
Das
ist der, den sie haben wollen. Der Dan Lanning, das sind all die Leute, die sie alle haben wollen. Ich wollte nochmal in die Runde schmeißen, dass North Carolina hat gewonnen am Wochenende mit Bill Belichick. Nochmal so, 27-10 gegen Syracuse. Nochmal so in die Runde, ja. Aber nicht, ohne zu sagen, dass der jetzt im Rennen ist.
Yeah. Was ist denn mit den Gefeuerten selbst, mit Franklin oder Kelly? Also ich persönlich glaube eigentlich, dass Kelly momentan keiner Bock auf ihn hat. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und Franklin, glaube ich, der wird auf jeden Fall einen Job kriegen.
Ja,
also ja ich glaube, der wird
Sympathieträger.
Genau, also
würde ich sagen, kann ich mir vorstellen.
Und Franklin selbst hat ja auch schon in einem Interview der Presse gesagt, er hat Bock, 2026 zu coachen. Okay. Ist ja auch in diesem Vertrag mit drin, dass er sich einen Job suchen muss. Vielleicht sagt er auch deswegen, ja, ich habe Bock zu coachen. Und dann am Ende sagt er, ja, hat nichts geklappt. Kann ja auch sein. Ne, so ein bisschen die Arbeitsamtmasche, aber...
Also
so
wie wir beide beim Arbeitsamt.
Ja, genau, einfach, ey, ja, sorry, dies, das, ne, wissen Sie schon. Nee, aber also ich glaube, James Franklin auf jeden Fall, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der auch selber, also dass den das wurmt. Also bei dem stelle ich mir einfach sehr gut vor, dass das jemand ist, der sagt, ey, ich will coachen und ich will es jetzt auch vor allem jetzt erst recht beweisen. Den, glaube ich, den könnte man auch bei einem wirklich interessanten Job am Ende sehen. Ansonsten... Ich fühle auch, dass es sind ja viele interessante Coaches, gerade in der Group of Five und so weiter. Ich glaube, das wird natürlich sehr viel Bewegung setzen. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man ja zu Kelly guckt, ich glaube, der wird ein, zwei Jahre chillen. Also dem traue ich das auch zu.
Aber ist er da nicht zu alt? Ich meine, er ist 64. Wenn er jetzt noch mal 2 Jahre
chillt. Also ich glaube, also der könnte auch gut ins Retirement jetzt gehen. Ich meine, eine gute Abfindung hat er gefunden. Oder den siehst du halt als Analyst. Aber ich glaube nicht, dass man den jetzt im nächsten Jahr irgendwo als Head Coach sehen wird.
Habt ihr gehört, dass sein Retirement, seine Buyout, das waren da wie viel? 50 Millionen oder was immer die waren, die sind runter auf 20 Millionen, weil die Universität hat ihm eine Strafe auferlegt, er hat sich irgendwie schlecht benommen und das haben sie in dem Vertrag steht drin, sobald er das macht, wird dieses Buyout kann das heavy gekürzt werden. Und da haben sie ihm jetzt nur noch 20 Millionen gegeben. Nicht 50. Also so dick ist es nicht. Der kann also nur ganz bisschen retiren und dann muss er wieder arbeiten, sonst kann er seine Rechnung nicht bezahlen.
Und dann geht er nach Arkansas.
Aber das ist ganz witzig. Also ganz wichtig ist, dass das nicht, das ist jetzt keine Pfeifahrtschein für ihn gewesen, sondern, naja, aber das Ganze müsste man nachlesen. Der hat da wirklich irgendwas.
Mann, der Arme.
Irgendein Quatsch war da. Ja. Franklin kann ich mir gut vorstellen. Franklin ist auch ein Sympathieträger. Ist auch jemand,
der hat auch wenig falsch gemacht am Ende. Ich meine,
ja, genau.
Er war in den Playoffs.
Genau.
Ja, der hat kein gutes Jahr. Und ja, wir kennen seinen Rekord in den großen Spielen. Aber am Ende ist ein Coach, der regelmäßig seine 10, 12 Spiele gewonnen hat. Also, ich glaube, der wird schon einige Interviews haben.
Ja, ist wie Debo bei Clemson. Ja, der Debo, der eben auch so ein Sympathieträger. Auch so jemand, den die Leute mögen, weil er eigentlich nichts falsch macht, immer korrekt ist. Und Franklin kann man ja, ist ja ein harter Kontrast zwischen ihm und Kelly. Kelly wird gefeuert und die Spieler lassen kein gutes Haar an ihm. Worst coach ever been around, bla 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 bla. Franklin wird da eben verteidigt und ist jemand, wo die Spieler sagen, das war der Coach, der ganz wichtig in ihrer Entwicklung war, ein Coach, den sie lieben. Das ist eben schon ein Unterschied. Und da sehen die Universitäten, die Administration und die ADs. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass Franklin einen sehr guten Job bekommen wird. Kelly werden sie nicht anfassen, kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens die Desperate Teams.
No.
Apropos, bevor wir zum Thema wechseln, einen habe ich noch. Apropos nicht anfassen. Glaubt ihr, dass Pat Fitzgerald wieder einen Job haben wird? Nur als kurz zur Erklärung, Pat Fitzgerald war der Head Coach Northwestern, hat Northwestern tatsächlich, die waren sogar im Big Ten Championship Game. North freaking Western. Wer mal den Campus gesehen hat, ich war da letztes Jahr, das ist süß. Das ist sehr niedlich. Am Rande von Chicago. Ja, und der musste dann gehen wegen angeblicher Harassment-Geschichten. Erst hat die Uni verteidigt, um dann 2 Tage später irgendwie eine Rolle rückwärts zu machen. Und jetzt hat die Uni aber tatsächlich ihn komplett, also gab es einen entsprechenden Case vor Gericht und die Uni musste sich entschuldigen und es war nichts. Es war einfach nichts. Und er kriegt jetzt entsprechend auch noch Code. Ist also völlig freigesprochen von allen. Und Amerikaner lieben ja diese Second-Chance-Geschichten. Denkt ihr, der kommt irgendwo unter? Vielleicht nicht gleich in einer großen Big Ten-Schule wieder, aber irgendwo in einer Power Five?
Ich glaube erstmal nicht Power Five. Ich glaube, der macht so ein bisschen, ja, wie heißt der nochmal? Jetzt fällt mir gerade Petrino. Ich glaube, der macht so ein bisschen den Petrino. Der macht erstmal eine kleine Schule, Namen reinwaschen, ein bisschen Erfolg. Und dann in 5 bis 6 Jahren ist der wieder im Gespräch bei einer großen Schule. Mm-mm. Ich glaube, der wird, also das ist so dieses so, ne, das, was viele Coaches ja in der Weise gemacht haben, und der wird das wahrscheinlich auch machen, dieses erstmal den Namen reinwaschen, dann bist du irgendwo bei einer kleinen Schule und bist du bei einem Miami, Ohio, so nach dem Motto, und dann holst du dir da ein, zwei Jahre eine richtig gute, ja, 9-2-Saison oder so raus, und dann bist du wieder hot.
Also ich finde zum Beispiel, dass die Aussage von dir, dass die Amerikaner die zweite Chance mögen, da kann ich nicht so unterschreiben. Die haben sehr oft, hast du diese rufschädigen Sachen, die manche Karrieren zerstört haben. Wenn wir über Spieler alleine reden oder andere Sportarten, im Basketball gab es dieselbe Sache mit einer Frauencoach, glaube ich, der auch erzählt wurde, dass sie eben die schlecht behandelt, und am Ende des Tages war das einfach nur Neid und jemand, der in der Mannschaft einfach nur Schaden anrichten wollte, eine ehemalige Spielerin. Bla bla bla. Ich glaube, das wird ganz schwer für ihn, da sich reinzuwaschen, aber ich denke mal, dass so ein Small-School-Ding, klein, also small relativ, so Northwestern-Level, denke ich, ist ja small in Relation zu den anderen, wird das schon finden, und dann schauen wir mal. Du hast gesagt, Stolle, dass einige Schulen jetzt frei werden, wo andere jetzt größere Jobs, bessere Jobs annehmen, und das kann mir gut vorstellen, dass so ein Pat Fitzgerald da reinrutscht und das dann sozusagen übernimmt und sich sozusagen erstmal, ja, also in Eastern Kentucky oder in sowas, wo er dann einfach sich erstmal so ein bisschen wieder etabliert, weil anscheinend coachen kann er. Und der hat einen tollen Lauf bei Northwestern gehabt. Ich erinnere mich sehr, dass die legit waren zu seiner Zeit.
Ja, ja, oder als Coordinator, ne? Also das, also der wird,
oder als Coordinator, genau.
Ja, irgendwo so landen, und dann macht er halt OC in Montana oder DC da, also, und
wird nur ein bisschen dauern. Ja. Ich glaube, die vergeben leider nicht so schnell, also gut.
Nicht bei solchen Sachen. Also
halt, jedes ist ja. Ja, jedes ist eben doch mal unterschiedlich. Aber wenn du schaust, die sind ja auch relativ straight, die Amerikaner, mit Art Briles, ja, der einfach geschwiegen hat und nicht sozusagen, was ja verwerflich ist in so einem Fall, der ja auch nie mehr eine Chance kriegt. Da gibt es keine zweite Chance. Ja, der ist eben der.
Ja, gut, ist natürlich auch was anderes, wenn es wirklich immer auch sexuelle Geschichten geht, irgendwelche Misconduct-Geschichten, und du als Headcoach wirklich versagt hast in deiner Aufgabe wie Art Briles und auch noch gelogen hast, dann da sind sie tatsächlich auch, hatten wir auch einige Fälle, ne? Auch der wer war das? Der Headcoach, wie heißt er denn, von Ohio State? Tressel. Ja, der kam
Jim Tressel.
Auch aber nach, ne, nach so einen Geschichten. Da ist dann auch das
Penn State
recht tief, ne? Ja, also.
Papa Joe von Penn State, der Headcoach. Ja, der sehr. Also,
das ist natürlich angehen. Gut, der war ja auch uralt. Aber nee, aber tatsächlich, ja. Art Briles, Coach in Italien jetzt. Ne?
Seit Jahren ist er in Europa. Ja, und ist.
Dann, ja.
Ja, und ist eben, war ja mal Headcoach zwischendurch oder als OC wieder angestellt in irgendeiner Schule.
Wo war irgendwo wieder und wurde dann nach ein paar Wochen, glaube ich,
Ich glaube, der wurde nach 2 Tagen in Kanada. Oder?
Unter öffentlichem Druck wurde dieser Job wieder weggenommen. Ja, also du siehst, so. Vergesslich ist die USA nicht in so einer Hinsicht. Und das ist ein ganz anderes Thema bei ihm. Aber wenn du jetzt natürlich über Bullying redest und Toxic Environment, was ja Fitzpatrick da oder wie der Headcoach von Northwestern da hatte, das ist natürlich, ja, sind alles Dinge, die gehen unter die Haut in den USA und auch bei uns. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, wird schwer.
No. Kirk, wir haben noch über Coaches geredet. Wir müssen noch mal auf die Vorschau in der nächsten Woche kommen. 3 Spieler haben wir uns rausgesucht. Fangen wir doch mal an mit dem, glaube ich, besten Matchup diese Woche in der SEC, Texas A&M, Missouri. Seht ihr da ein Upset Potential oder glaubt ihr, na, der Elko und Texas A&M, die sind gerade on a roll, das werden die schon meistern?
Also irgendwo immer ist der Upset da, aber ich glaube, Texas A&M, die sind aktuell so festgefahren, die lassen sich das nicht nehmen. Natürlich, sie spielen in Missouri. Das ist ein großer Faktor, das hilft insbesondere Mizzou sehr, dass man da die Chance hat, halt, ne, zu Hause zu siegen, und wenn das passiert, dann garantiere ich euch jetzt schon, wird der nächste Torpfosten niedergerissen und der nächste Goalpost geklaut, und vielleicht schmeißen die den sogar in den Fluss oder so, wer weiß. Aber, also das auf jeden Fall, also da könnte ich drauf wetten, da wird ein Platz gestürmt, sollte Missouri gewinnen, aber ich glaube, Missouri wird nicht gewinnen, weil dieses Texas A&M-Team, das ist aktuell so eingespielt, eingegroovt. Da tue ich mir schwer, das zu sehen. Auch weil die Defense einfach meiner Meinung nach zumindest besser ist.
Ja, ich glaube auch, Missouri wird nicht gewinnen, weil eben doch ihr Quarterback raus ist. Bo Prebula hat sich ja verletzt. Im letzten Spiel wurde carded off, mit einem Golfcart runtergefahren vom Feld. Out, was sagen Sie, out for a while? Das wird der Faktor sein. Ich denke mal, das wäre so schon ein Kraftakt gewesen für Mizzou, aber das hilft natürlich der Sache nicht. Und ich glaube, da wird es auch nicht für ein Upset reichen, weil den brauchen sie. Pribula war eben auch einer der Garanten für die erfolgreiche Saison, die sie ja wirklich auch haben.
Dann wollen wir weiter in die Big Ten. Endlich reden wir über Iowa. Iowa zu Hause gegen Oregon. Das riecht schon mehr nach Upset-Potential, oder?
Ja, also das wäre so ein Upset wieder, da kommst du aus dem Lachen aber auch irgendwo nicht raus, ne? Also wenn jetzt Iowa mit dem, also auch mit dieser Offense, die sie einfach spielen, da treffen ja irgendwo schon Welten aufeinander, ne? Also wenn man auf die Passing Yards alleine guckt, also Gronkowski, der ist natürlich Top-Dog und Top-Passer, vor allem in der FCS gewesen, aber der hat jetzt fast, also der ist kurz vor den 1000, der ist jetzt so bei 946 Passing Yards, und Dante Moore ist wiederum schon bei 1772. Ja, da treffen Philosophien aufeinander. Also wenn Iowa es schafft mit ihrer Iowa-ness, sage ich mal, wir spielen es einfach ja auf die Fresse Football. Also wenn sie das schaffen, schon spannend. Ich bin auch mal gespannt, was dann Oregons Ausrede wäre, ob sie dann sagen, ja, das ist die lange Flugstrecke. Aber ich kann es mir einfach bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich glaube, Oregon, die sind da einfach zu speedy und dieser Iowa-Football, da ist genau so ein, also das, was Oregon spielt, ist einfach perfekt dafür, um einen Iowa mal wirklich richtig platt zu machen. Ich glaube, da treffen genauso zwei Philosophien aufeinander, ja, wo du weißt, die eine ist genau einfach das Kryptonit für das andere.
Berg. Kinnick Stadium, Iowa, um 21.30 Uhr. Dahin fahren als Oregon. Wie gesagt, ich denke mal, Oregon hat auf dem Papier sicherlich die besseren Athleten. Mein Gefühl nach spielen die einen anderen Ansatz. Wie du sagst, zwei Welten treffen aufeinander. Aber das macht es ja gerade so gefährlich, weil Iowa hat ja auch Minnesota jetzt letzte Wochenende weggelatzt. Und die behalten den Ball in ihren Reihen und die machen eben alles richtig. Und der Coach ist eben ein Fuchs. Ja, Kirk Ferentz ist eben ein guter Mann, der eben weiß, wie man so ein Spiel über die Runden bringt. Das würde ich noch nicht unterschreiben wollen. Aber es ist für mich der Favorit, ist jetzt auf alle Fälle für mich, wenn es einen gibt, ist Oregon. Egal, ob Kinnick Stadium oder nicht. Aber es ist eine ganz, ganz enge Kiste. Und die Internet sieht es ein bisschen anders. 30% Gewinnchance für Iowa. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist das echt mehr in Richtung 50-50. Und besonders so, wie Iowa aufgetreten ist die letzten Wochen. Mal sehen. Also ganz, ganz interessant. Und dann Unruhe bei Lanning. Beim Headcoach von Oregon, weil die Job-Openings, da ist er natürlich dann auch im Internet gewesen, muss sich erklären vor der Mannschaft, dass er bleibt. Dann wurde, also wie gesagt, es sind viele Sachen, Distractions, die eine Rolle spielen können.
Also ich bin, worauf ich halt vor allem gespannt bin bei den Dingen, ich glaube, es ist gar nicht mal, dass es da so Distractions gibt. Ich glaube, er hat dann relativ schnell gesagt, ich bleibe hier im Punkt. Aber was für mich so der Punkt ist, Oregon, da sind wir wieder bei dem Thema Preseason-Ranking. Oregon hatte noch nicht einen wirklichen Signature-Win dieses Jahr. Die haben ziemlich leichten Schedule gehabt. Ja, Penn State haben sie geschlagen und alle dachten, aber wenn wir uns jetzt Penn State angucken, dann haben wir nichts mehr. Und gegen Indiana haben sie halt zu Hause, ja, gefühlt nie wirklich eine Chance gehabt. Sind immer einen Schritt hinterher gewesen. Ich finde, das ist schon, auch wenn Iowa noch nicht ranked ist, das ist schon ein ganz wichtiges Spiel für Oregon, um zu zeigen, wir sind in den Top 10 nicht ohne Grund. Eigentlich erwarte ich tatsächlich, dass sie mit mindestens 14 Punkten Unterschied gewinnen. Ob sie es schaffen, ich finde es schwierig. Iowa macht es dir halt immer schwierig. Du weißt, was du kriegst. Das muss aber auch erstmal, man muss auch erstmal leben mit dieser Physis. Ja? Und natürlich ist Oregon 1000-mal schneller. Und ich bin mir auch sicher, dass der Speed immer wieder zu sehen sein wird. Aber wenn die Jungs mal so richtig aufs Maul bekommen, werden wir sehen, ob sie noch Bock haben auf ihre Spielweise. Also ich glaube, das ist nicht einfach, aber für Oregon finde ich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wie gesagt, der Spielplan bisher war soft für Oregon dieses Jahr. Als drittes Spiel hatte ich ja überlegt, Truon zu ärgern und Lane zu nehmen. Als Spitzenspieler American. Aber nein, wir kommen natürlich nicht drumherum um das Spiel, glaube ich, des Wochenendes. Number 8 BYU at Number 9 Texas Tech. Das ist tatsächlich auch College Game Day is in Lubbock, Texas. Das erste Mal seit, keine Ahnung wann. Das ist ein richtiger Knaller. Ja, der Sieger, der könnte wahrscheinlich vielleicht sogar in die Top 6 vorklettern. Das ist ein richtig fettes, krasses Duell. Ich vermute mal, ihr beide habt auch richtig Bock drauf.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist ein Spiel, das macht Bock. Also vor allem, wenn man die Rankings sieht, ne, Nummer 8 gegen Nummer 9. Das sind beides auch explosive Offenses. Ich bin ein großer Bear Backmeyer-Fan. Ich find den Jungen genial. Auch geile Story, ne? Als Freshman gehst du da in die Season rein, wirst so nach dem Motto in der letzten Woche reingeworfen und dir wird gesagt, hier, starte mal und du lieferst so ab, wie der bisher abgeliefert hat. 11 Touchdowns, nur 3 Interceptions, ne? Hat für 1693 Yards inzwischen geworfen. Das ist schon, eine spannende Sache, ein geiles Spiel. Ich glaube, das wird offensiv richtig Feuer geben. Auch das College Game Day da, es wird nochmal natürlich dazu beitragen, dass da richtig Druck drauf ist, dass da Spannung drauf ist. Du hast 2 Teams, die sind sich auch sehr even, zumindest statistisch gesehen. Also insbesondere was die Offense angeht, da sind, wenn man auf die Zahlen guckt, fast die Statistiken fast gleich. Auch ein Morton seitens, also ein Baron Morton von Texas Tech, abgebrühter Spieler, der ist ja jetzt auch inzwischen schon wirklich ein Veteran, geht da als Senior rein. Ja, das ist eine spannende Sache, auch vor allem, weil beide Teams, den ist natürlich zu 100% wird denen bewusst sein, was da auf dem Spiel, also ja, was auf dem Spiel steht. Also zum einen natürlich die Big 12. Das ist die beste Chance überhaupt, sich seinem direkten Konkurrenten zu erledigen, dass man den los wird, dass man da den Verfolger los wird, ne, sich einen Absprung sichert. Ja, und auf der anderen Seite aber auch wiederum für beide rankingtechnisch natürlich sehr, sehr wichtig, weil der Sieger wird definitiv, der wird 2, 3, 4 Plätze hochklettern in den Rankings. Und ja, das macht's natürlich riesig. Und was ich euch da auch nicht vorenthalten möchte, übrigens bei dem Spiel, ich habe auf Twitter schon ein paar sehr lustige Namen dazu gelesen, was jetzt eigentlich so der Rivalitätsname nach Motto dafür sein soll. Dann haben sie am Ende gesagt, Mormonen gegen Alkoholiker. da habe ich ja auch gedacht, oh. Aber dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Also Texas Tech ist wohl Lubbock, Texas ist eine sehr trinkfreudige Gegend, weil die ist ja auch sehr blue-collar-dominated und hat wohl eine sehr lebendige Barszene, wenn es darum geht, dass es Top-Games gibt. Aber ja, da habe ich auch gedacht, oh, was wissen die Amis, was wir noch nicht wissen über Texas Tech? Aber ja, die werden die ganze Stadt auf jeden Fall leer trinken, weil was war auch außer College Football in Lubbock? Da arbeitest du entweder halt auf einem Feld und holst dann das Öl so nach dem Motto raus oder ja, guckst dir ein Spiel an. Also und das wird eine Riesensache. Die werden richtig, ich glaube, ja, die werden richtig explodieren. Also das Permian Basin wird abgehen.
Nicht viel dazu zu sagen. Ich bin großer BYU-Fan. 8-0 ist eben 1 gegen 2 in der Conference, 5-0 und gegen 5-1. Wird ein tolles Spiel. Also ich freue mich sehr darauf. Ich finde es ganz witzig. Ich weiß nur, dass Patrick Mahomes bei Texas Tech war und dass er da gespielt hat. Ansonsten gibt es noch so ein paar andere bekannte Alumni. Ansonsten war mir nicht bewusst, dass man da saufen kann ohne Ende, obwohl man an den ganzen Campuses saufen kann. Syracuse wusste ich, dass man da saufen kann, weil ich da vor Ort war. Aber gut, es gibt die Party Towns in den USA, die ja auch in der Wand eine große Rolle spielt. Für viele Studenten, dass sie dann bestimmte Unis meiden oder an bestimmte Unis rangehen. Aber es wird ein tolles Spiel.
Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn Patrick Mahomes vor Ort ist. Er hätte ja eine Bye-Week dieses Wochenende, um die Crowd noch heiß zu machen. Ja, Texas Tech, ne, das ist halt auch so eine Uni, die als Mike Leach Head Coach war, fand ich eine der geilsten Persönlichkeiten im College Football. Da war Texas Tech mal so on the map, ja, immer wieder Quarterbacks, die jenseits der 5000 Yards waren, egal wen er da aufgestellt hat. Und dann lange Zeit so in der Versenkung verschwunden. Und jetzt, wo die Kohle halt scheinbar, da muss es ja noch was anderes als Bars geben, wo die Kohle plötzlich da ist, investiert ordentlich und ja, geben da richtig Gas. Also ich bin echt gespannt, weil den Backmeyer hat man ja schon öfter gesprochen, dass er einfach eine Wahnsinnsstory ist. Und dass er vor allen Dingen, was mich halt bisher überrascht hat, noch nicht einmal geflincht hat, ne? Der hat immer abgeliefert, jede Woche. Der hatte noch nicht ein schlechtes Spiel. Jetzt triffst du aber auch auf eine Defense. Allein der Bailey, 11,5 Sacks. Da hast du richtig, da könnte mal richtig Pressure kommen. Da bin ich wirklich gespannt, wie er gegen die Defense spielt. Aber ich erwarte auch tatsächlich ein enges Duell, viel hin und her. Und ja, wer als letztes den Ball hat im vierten Viertel, der gewinnt das Ding, glaube ich. Ich glaube, das wird so ein richtig geiler Big 12 Shootout. Da war mal richtig Spaß danach.
Ein Fun Fact ist auch der Cliff Kingsbury, falls er euch ein Begriff ist, der Coach Cliff Kingsbury.
Auch mal Quarterback da.
War Coach da, auch Head Coach bei Texas Tech. Übrigens mal Coach bei Cologne Centurions, ich glaube 2006 war er da. und dann jetzt in der NFL. Und das war die letzte Station im College, bevor er in die NFL ist, der Kingsbury. Danach ist er zu Arizona als Head Coach. Also ganz interessantes Städtchen anscheinend. Ist da was im Wasser, weil die haben sehr viel gute Talente, die sie da im Coaching und im Spielen raushauen. Übrigens, Kingsbury ist auch ein Texas Native.
Ja, die sind da, also Recruiting-Technik, um das ganz kurz anzuschneiden. Viele kennen ja Friday Night Lights bestimmt von euch und das ist genau die Region, wo das stattfindet. Da auch so ein bisschen warum.
Also Permian High School, ja. Odessa. Ja.
Ja. Und die liegen quasi ganz im Norden der Permian Basin und dann in der Mitte davon ist ja so dieses, also Odessa, Midland und. Ja. Und übrigens, um das Saufen nochmal abschließend zu kommentieren. Die größte weinproduzierende Region in Texas.
Mhm. Sehr, also sie saufen mit Stil.
Auch. Aber halt, also dieses um das mal ganz kurz anzuschneiden, bevor ich da noch irgendwie Ärger bekomme, dieses Saufen kommt auch so ein bisschen daher, halt durch diese Ölfelderkultur, die da ist, weil halt, also du hast halt in dieser Gegend gibt's, wie gesagt, da gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wirklich, wirklich Arbeit zu finden. Und das ist halt entweder auf einem Ölfeld, auf einer Ranch oder doch dritte Möglichkeit in einer Basaltmine. Also da ist so viel, also das ist halt Permian Basin, also weil das ist kein fruchtbarer Boden. Da musst du halt entweder hart arbeiten und ja,
so. Oder Footballcoach sein.
Oder Footballcoach sein. Da gibt's nur Football und harte Arbeit.
Und eben nicht so viel Alkohol. Ich habe das hier nochmal nachgelesen, da hat das Internet gelogen. Also Google sagt mir no. Lubbock is not one of the cities with the highest rates of alcohol consumption according to available data, though it does have a moderate fatal drunk driving rate. Cities with significantly higher rates of heavy drinking are often in states like Wisconsin.
Oh, da werden sie überrascht.
Wisconsin hat tatsächlich von den 10 Städten Amerikas mit der höchsten Alkoholikerrate, sind 8, glaube ich, aus Wisconsin. Also,
So wie die Football spielen,
aktive Bar-Szene. Nennt das.
Ja, so wie die Football spielen, wundert mich das nicht.
Aber wenn es um Drunk Driving geht.
Und die verlängern gerade den Vertrag von ihrem Coach, der ja null Connections zu den Alumni hat, null Connections mit den keinen Bock auf Sponsoren hat und Mäzene, keinen Bock drauf hat, einfach nur coacht und sein Ding macht und sie ignorieren das, die Administration, und verlängern seinen Vertrag.
Der verlängert sich automatisch jedes Jahr, der Vertrag. Das ist mal ein geiler Vertrag, ne?
Ja, super. Der
verlängert sich jedes Jahr automatisch um ein Jahr. Das war angenehm. Was man hat. Okay, gut. Sind wir durch für heute. Haben wir wieder die 1,5 Stunden gesprengt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Vor allen Dingen auch beim Thema Coaching. Könnt ihr jetzt mitreden in eurer Bar des Vertrauens und euch einen hinter die Binde kippen. Wir freut uns auf ein spannendes Wochenende, auf den einen oder anderen Upset. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut da draußen.
Tschüss.
Ciao.
Footballerware.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.